Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich kann gar nicht sagen, wie ich mich auf dieses Gespräch live und vor maskiertem Publikum im Grand Hotel Élysée freue, denn es war geplant vor etwa 2 Jahren. Und dann haben wir das einmal verschoben und zweimal verschoben und dann haben wir es so oft verschoben, dass wir gar nicht mehr wussten, wohin wir es verschoben haben. Und dass es jetzt endlich stattfindet, ist großartig. Dass Sie da sind, ist großartig. Das Interesse an Karten war riesig. Wir hätten, glaube ich, an die 1000 Karten verkaufen können für dieses Gespräch. Das zeigt auch, dass dieses Gespräch etwas ganz Besonderes ist, dass hier zwei Menschen zusammensitzen, die man einzeln schon oft gesehen hat, aber was ich nicht wusste, die zusammen noch nie ein Interview gegeben haben. Und das ist also hier heute eine Weltpremiere. Und das Tolle ist immer für einen Moderator, wenn man die Menschen, die er zu Gast hat, gar nicht vorstellen muss. Weil alle sagen, wer ist der Typ mit dem Mikrofon? Die anderen beiden kenne ich. Und das ist heute auch so. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Michael Otto und Alexander Otto heute hier sind. Und ich habe mir überlegt, wie halte ich die beiden jetzt im Audio auseinander? Und da hilft uns etwas. Alexander Otto und ich kennen uns schon sehr, sehr lange, weil er mich mal auf einer Pressekonferenz vor 25 Jahren, kann das sein, ansprach und sagte, Mensch, ich finde es toll, Sie haben auch so lange Haare wie ich. So, und so kamen wir ins Gespräch. Alexander Otto und ich duzen uns. Also, und ich würde sagen, lieber Alexander, das behalten wir bei. Lieber Herr Otto, das ist nichts gegen Sie, aber erstmal gebietet es mir der Respekt, einen Hamburger Ehrenbürger zu duzen. Da muss ich noch mal 30 Jahre älter werden, glaube ich. Und es hilft uns audiomäßig. Also, wenn ich sage du, meine ich Alexander. Wenn ich sage lieber Herr Otto, meine ich Michael Otto. So kann man sich das, glaube ich, merken. Ich hoffe, Sie sind alle damit einverstanden. Und so kommen wir durch die nächsten 4-5 Stunden, glaube ich, ganz gut durch. Ja, lieber Alexander, lieber Herr Otto, Sie sind beide Söhne von Werner Otto, also Brüder. Aber das Interessante ist, wie alt waren Sie, Herr Otto, als Alexander zur Welt kam?
Oh, das ist eine gute Frage, muss ich mal direkt ausrechnen. Genau.
Also ich Jahrgang schätze, 47, ich schätze, sind Sie, Alexander, Jahrgang 67, also 20.
Genau.
Wann haben Sie noch zu Hause gelebt?
Nein, da war ich schon in München und habe studiert.
Das heißt, Alexander, du hast deinen großen Bruder als großen Bruder gar nicht erlebt, so wie andere Brüder sich erleben.
Also tatsächlich haben wir nicht in der Sandkiste gespielt oder sowas, das wäre auch erstaunlich gewesen. Aber ich habe auch noch ganz gute Erinnerungen. Also wir haben draußen gewohnt in Othmarschen damals noch, als wir aufgewachsen sind. Und dann stand sehr häufig am Wochenende die Fahrt dann an zu meinem Bruder. Der hatte sich dann inzwischen da niedergelassen. Und gut, und ich war wahrscheinlich so 5-6 Jahre alt. Und das war immer eine große Freude dorthin. Aber auch ein bisschen Sorge, weil das war die einzigste Zeit, wenn mein Vater immer selber gefahren ist. Und wir haben immer gedacht, kommen wir auch wirklich heil dort an.
Weil er so schnell gefahren ist?
Nein, aber er hatte einfach keine Praxis und ab und zu ging es mal über den Bordstein und sorgte gerade bei meiner Mutter, löste es große Besorgnis dann aus.
Wie entwickelt man ein Brudergefühl, wenn man nicht zusammenlebt?
An wen jetzt?
Lieber Herr Otto.
Also, ja, gut, ich meine, man muss sagen, wir sind ja auch in unterschiedlichen Haushalten aufgewachsen. Mhm. Meine Schwester und ich, wir sind bei unserer Mutter aufgewachsen, Alexander und seine Schwester bei unserem Vater aufgewachsen. Und von der Seite haben wir uns dann natürlich in den Jahren sowieso nicht begegnet. Aber wie gesagt, Alexander war ja auch noch gar nicht geboren, als ich zur Schule ging. Und erst als ich dann nach München gegangen war, war Alexander auf der Welt und nach dem Studium und Promotion bin ich ja dann nach Hamburg zurückgekommen und das war das, wo wir uns dann natürlich häufiger gesehen haben. Zwischendurch immer mal, wenn ich in Hamburg war, haben wir uns gesehen oder mal auf Sylt, wenn mal Urlaub war. Aber später dann, als ich dann in Hamburg war, da haben wir uns natürlich auch häufiger gesehen. Ja, und einfach, wenn man sich dann auch immer mal trifft, in der Familie trifft, dann entwickelt man natürlich schon auch ein Familiengefühl.
Alexander, welche Rolle spielt in deinem Leben dein großer Bruder?
Also spielt schon eine ganz große, und es ist schon so, dass ich ja in mehrerer Hinsicht in große Fußstapfen trete. Einmal natürlich von meinem Vater, und der für uns beide ein riesiges Vorbild war und ein wirklich großartiger Unternehmer und einfach eine ganz authentische Persönlichkeit. Und ich fand das schon enorm, wie mein Bruder sich das so zu eigen gemacht hat. Und auch, Bruder schildert ja, wir sind ja unterschiedlich aufgewachsen, auch zu einer unterschiedlichen Zeit. Und für meinen Bruder waren vielleicht die Nachkriegsjahre prägender. Und für mich waren es dann eher die, was weiß ich, 70er und 80er Jahre. Aber trotzdem ist es dann schon so, dass ich immer einen wahnsinnigen Respekt davor hatte, was er alles geleistet hat und aufgebaut hat. Und wir beide haben schon gemeinsam, dass wir auch sehr früh uns interessierten, was passiert da in der Firma. Es lag auch so ein bisschen an unserem Vater, der uns das dann auch immer sehr stark auch vermittelt hatte. Aber wir haben beide irgendwie Freude daran gefunden. Und deshalb, auch wenn es so einen Altersunterschied gibt, gab es immer, fand ich, eine ganz besondere Verbindung, die entstanden ist, die einfach auch aus diesem Respekt entstanden ist. Auf der anderen Seite, natürlich hat man dann schon eine gewisse Lockerheit dann auch wieder in der Familie, das ist klar.
Hat Ihr Vater Ihnen früh vermittelt, lieber Herr Otto, dass er schon sich wünschen würde, dass Sie ins Unternehmen gehen?
Ja, das eigentlich schon sehr, sehr früh. Ich bin ja praktisch mit dem Unternehmen aufgewachsen. Mein Vater hat ja nach dem Krieg als erstes eine Schuhfabrik gegründet. Und ich war dort eigentlich täglich auch in der Schuhfabrik, so als Fünfjähriger, Sechsjähriger. Und habe vor allen Dingen die Lederreste, die in einem gesonderten Raum immer gesammelt wurden und die da abtransportiert wurden, die habe ich dann immer untersucht auf größere Stücke. Und mit den größeren Stücken bin ich dann zum nächsten Schuster gegangen und habe die verkauft. Da habe ich also zumindest meine...
Einfach so mitgenommen?
Einfach mitgenommen, denn die sollten sonst, wurden ja abtransportiert. Stimmt, wurden weg. Und entsorgt.
Ja.
Aber da wurden manchmal auch größere Stücke dann waren mit dabei. Und das war zumindest für mich eine Möglichkeit, dann schon ein bisschen Geld zu verdienen. Nein, und mein Vater sagte dann, ich habe dann später auch gejobbt, immer mal in Schulferien in der Firma. Und der sagte, ja, das wirst du später schon mal übernehmen und das machst du schon. Also von der Seite war es eigentlich irgendwo selbstverständlich. Und eigentlich erst, sagen wir mal, nach dem Abitur habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, ist es eigentlich das, was ich wirklich will in meinem Leben, Unternehmer zu werden? Oder für mich wäre alternativ auch noch der Arztberuf, also Medizinstudium in Frage gekommen. Und dann habe ich mich aber doch eben für Unternehmertum entschieden. Und ich muss sagen, habe es bis heute nicht bereut, weil das Spannende finde ich, dass im Grunde beide Gehirnhälften dann gefordert sind. Nämlich einmal das analytische, rechnerische, auf der anderen Seite aber auch das Kreative, dein Unternehmen aufzubauen, weiterzuentwickeln, das sind kreative Prozesse. Und das finde ich also nach wie vor eben spannend an dem Unternehmerberuf.
Wie war das bei dir, Alexander? Papa gesagt, Alexander, ich habe extra noch ein zweites Unternehmen gegründet, damit es da keinen Streit gibt mit dem Michael. Das machst du jetzt.
Es ist gar nicht so falsch, wie du das sagst. Er hat sich das tatsächlich immer sehr gewünscht und hat mich auch schon sehr früh dabei gehabt. Und das war natürlich in dem Immobiliengeschäft, das war dann ein bisschen anders. Dann auf den Reisen, also viel auch in Nordamerika, und sind durch die Städte gegangen. Und er hat dann immer seine Vorstellungen beschrieben, wie sich bestimmte Ecken dann entwickeln, gut oder nicht so gut. Und natürlich haben wir ganz viele Shoppingcenter dort immer angeschaut. War teilweise ganz interessant, und wenn sich dann jemand mal beschwerte, also meiner Mutter war es dann manchmal ein bisschen viel, und dann sagte er mal, sei froh, dass wir nicht im Kohleabbau tätig sind. Da sind die Besichtigungen nicht ganz so schön wie in den Shoppingcentern. Naja, also in jedem Fall war das ein Thema, eigentlich ging es mir sehr, sehr ähnlich wie meinem Bruder, weil eigentlich schien das so ein bisschen Gesetz zu sein, und während des Studiums, das ist aber so eine klassische Zeit, wo man dann auch Dinge hinterfragt und überlegt, was kannst du sonst so machen. Und bei mir ist es wahrscheinlich auch eher so dieses Analytische, was mich alternativ interessiert hätte. Und gerade dieses Studium, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und für mich wäre eher so ein bisschen die akademische Welt die Alternative gewesen. Aber da pflichte ich auch meinem Bruder voll bei, dass das ist dann doch ein bisschen einseitig gewesen. Und auch wenn ich selber gerne sehr viel lese und mich für viele Dinge interessiere, aber ich finde so das Schöne an einem Unternehmertum ist natürlich nicht nur das Analytische, sondern ganz viel hat auch mit der Kommunikation zu tun, mit Menschen für sich zu begeistern. Das ist natürlich auch in einem Immobiliengeschäft auch total wichtig da und viele Akteure einbinden muss, und vielleicht auch eine politische Unterstützung dort zu gewinnen. Also in der Hinsicht bin ich nach wie vor super froh, diesen Job gewählt zu haben, und das ist auch ja mein größtes Hobby.
Ein Unterschied gibt es ja zwischen Ihnen beiden. Sie, lieber Herr Otto, haben ein Unternehmen übernommen, das war ja noch gar nicht so groß. Ne, das war ja, also wie groß war das damals, als Sie eingestiegen sind?
Ja, das war damals ein Einzelunternehmen. Das hat ja doch schon fast knapp 1 Milliarde D-Mark Umsatz gemacht.
Also stimmt, da war es doch nicht so klein. Aber im Verhältnis zu heute war es klein.
Aber es war ein Einzelunternehmen. Ja. Es war noch keine Unternehmensgruppe, das ist richtig. Und von der Seite war es ein durchaus gesundes Unternehmen, was aber schon stabil war. Aber wie gesagt, ein Einzelunternehmen. Ja.
Alexander, bei dir ein großer Konzern schon, also damals.
Ja gut, die Immobiliengruppe auch nicht so in dem Sinne. Ne? Also eigentlich ist da so eine gewisse, auch da eine Parallelität, dass es sozusagen zwischen meinem Vater und der Übernahme sozusagen einen sehr erfolgreichen und guten Externen gab, der das in der Zwischenzeit gemacht hat. Auch ECE ein ganz toll geführtes Unternehmen, also kerngesund, als ich es übernommen habe. Aber natürlich auch noch sehr stark fokussiert auf das ganze Thema Shopping Center, auch noch deutlich kleiner und auch auf Deutschland fokussiert. Aber es war natürlich super, darauf aufsetzen zu können.
Wann, lieber Otto, haben Sie gemerkt, ich bin da irgendwie in eine besondere Familie reingeboren? Das ist eine Familie, die ist nicht wie andere Familien.
Also das habe ich eigentlich bis heute nicht gemerkt. Nein, ich fand das eigentlich, das ergab sich einfach so. Ich meine, wie gesagt, nach dem Krieg, nach der Flucht, sind wir auch natürlich nicht gerade auf eine Willkommenskultur gestoßen. Denn als wir in Bad Segeberg zuerst ankamen und dort zwangseinquartiert wurden, dort in einer Villa mit zwei anderen Flüchtlingsfamilien noch, da war natürlich der Hausbesitzer nicht gerade sehr erbaut darüber. Also von der Seite wurden wir eigentlich eher permanent ausgeschimpft, dass wir zu laut sind als Kinder, als dass wir da nun mit Begeisterung aufgenommen wurden, was ich auch verstehen kann. Ich meine, der hatte hinterher auch nur noch anderthalb Räume für seine Familie. Gut, sind wir nach Hamburg gekommen, da hatten wir natürlich das Glück, dass wir eine sehr nette Vermieterin hatten, aber haben dann auch die ersten 4 Jahre hatte ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu viert gewohnt und ohne Badezimmer, sondern da war eine Waschschüssel und einmal die Woche aus der Zinkwanne wurden wir Kinder abgeschrubbt und über den Hof war das Plumpsklo, was gerade wenn es nachts war, für uns Kinder schon ein bisschen gruselig war, aber und da haben wir 4 Jahre gelebt, also von der Seite war das für mich deswegen keine besondere Familie, das hat sich ja eigentlich alles langsam entwickelt. Und wenn sich alles so langsam entwickelt, dann kommt das eigentlich so ziemlich einem normal vor und nicht so ganz außergewöhnlich. Ne?
Wie war das bei dir, Alexander? Gab es mal so einen Moment in deinem Leben, das denkt man sich ja immer so, wenn man dann so eine Familie sieht, die solche großen Unternehmen hat, dass man denkt, ach, eigentlich müsste ich gar nicht arbeiten. Ich muss eigentlich nie arbeiten und meine Kinder müssen auch nicht arbeiten und wahrscheinlich die Enkelkinder auch nicht. Das reicht eigentlich, was ich habe. Ich kann eigentlich jetzt... So, ich glaube, so wäre es bei mir. Ich stelle es mir bei mir so vor. Wahrscheinlich ist das völliger Quatsch. Deshalb frage ich das so gern.
Nein, ich glaube, letztendlich sind es schon so ein bisschen die Gene und was einen antreibt. Und mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Also es ist selbst leider bei mir so eine gewisse Schwäche, auch wenn ich dann im Urlaub bin oder so, dass ich selten dann sage, so, jetzt mache ich dann auch häufiger. Jetzt lege ich mich mal hin und sitzt mal in der Sonne, aber meistens nach 10 Minuten fällt mir schon wieder was anderes ein und mal wieder Ideen, was man sonst noch so machen könnte. Gut, ich mag auch viele andere Dinge gern wie Sport und Ähnliches und in der Hinsicht bin ich da immer doch relativ umtriebig, manchmal ein bisschen zu viel und deshalb sozusagen macht mir das auch mal viel Spaß, Dinge zu machen. Deshalb wäre das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ich würde mich sehr schwer tun mit Sabbaticals und mal wirklich so komplett nichts zu tun.
Ist das dann, und dieses Gefühl, existenziell kann uns nichts passieren, so als junger Mensch meine ich. Das ist ja was anderes, als wenn man das jetzt in der Rückschau sieht, aber dass man denkt, oh, ist das ein tolles Gefühl, dass man weiß, eigentlich sind wir durch.
Ich weiß nicht, vielleicht denkt man gar nicht so viel drüber nach, okay, weil jeder, glaube ich, irgendwie so in seiner Position ist und davon ausgeht, das ist sicher ein extrem angenehmes Gefühl natürlich, dass man sich nicht um die Existenz Sorgen machen muss im Grundsatz. Dafür gibt es natürlich viele andere Themen und Erwartungen, die sich widerspiegeln. Also deshalb glaube ich, sind wir, ne, dadurch natürlich privilegiert aufgewachsen bis zum gewissen Punkt. Gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Menge Erwartungen. Und
hohe Verantwortung, dazu kommen wir gleich noch. Die Verantwortung ist natürlich auch da. Ich hatte das große Glück, den Vater tatsächlich auch noch einmal interviewen zu können. Er war damals schon über 90. Das sind so Momente, die man nicht vergisst. Es war in der Otto-Zentrale und alle sagten mir vorher, pass mal auf, du kriegst einen frisch gepressten Orangensaft. So viel kann ich dir schon sagen. Und tatsächlich, das Erste, was war, man bekam einen frisch gepressten Orangensaft und dann habe ich halt Werner Otto kennengelernt. Und der erstens so unglaublich fit war mit, also wir reden weit über 90, also weit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall über 90. Und dann eben so total bodenständig, total normal, überhaupt nicht irgendwie, ich war damals, war ich Redakteur oder Volontär, ich bin jetzt hier Werner Otto und wer bist du? Also man erlebt ja schon, ich habe auch schon mit Unternehmern Gespräche miterlebt, wo die dann nach einer halben Stunde des Interviews sagten, wann kommt eigentlich dieser Herr Haider? Und so, beste Beispiel übrigens Friedrich Merz, gibt's Fans von Friedrich Merz hier im Saal? Friedrich Merz war neulich auch in dieser Podcast-Reihe da. Es war sehr spät am Abend. Wir haben es aufgezeichnet im Podcast-Studio, 22:10 Uhr, glaube ich. Er rief dann um 21:45 Uhr an, ob ich ihm nochmal eine Pizza bestellen könne, was ich dann natürlich getan habe. Dann kam er, da war die Pizza kalt. Und er setzte sich dann in den Raum, nachdem er die Pizza aufgegessen hatte, guckte mich an und sagte, und wie heißen Sie nochmal? Und dann fing das Gespräch an. Als Beispiel, sowas wäre Werner Otto niemals passiert. Was mich aber gefragt habe bis heute, was hat ihn eigentlich angetrieben? Weil mein Gefühl war, dass reich zu werden, Macht zu haben, das war nicht sein Antrieb. Was war sein Antrieb?
Nein, sein Antrieb war die unternehmerische Herausforderung, die unternehmerische Aufgabe. Das ist, was ihm immer Spaß gemacht hat. Er hat sich ja auch schon sehr früh selbstständig gemacht, natürlich mit einem kleinen Einzelhandelsgeschäft zuerst vor dem Krieg, dann in dem Krieg auch, dann in Westpreußen mit einem Schuhgeschäft. Das heißt, also er hatte sich eigentlich immer selbstständig gemacht. Und das war eigentlich so auch seine Begeisterung. Und wenn irgendwo einer eine Idee hatte, dann hat er immer die Idee gleich weitergesponnen, so dass Freunde von ihm immer schon dachten, er will ihm die Idee klauen. Dabei hat er eigentlich nur weitergedacht und was man alles draus machen kann. Einfach der Spaß dran, ein Unternehmen aufzubauen, Ideen in die Tat umsetzen und dann mal zu machen, loszulegen. Das ist was ihm Spaß gemacht hat, dass hinterher das Ganze natürlich aufgehen muss. Wenn man weiter existieren will, wenn man Arbeitsplätze halten muss, ist klar. Aber das war nicht sein Hauptantrieb.
Ihn hat eigentlich immer auch die Zukunft total interessiert. Also er war wenig in der Hinsicht, dass er gesagt hat, so jetzt hat er Otto Versand aufgebaut, jetzt muss er das im Detail weiter managen und es muss so bleiben. Also er war kein Mikromanager, sondern eher jemand für die große Linie. Und nachdem das Erfolg eigentlich immer das Ziel ist, aufzubauen, dann in gute Hände zu übergeben und dann zu schauen, was ist das Nächste. Und so hat er dann auch gestartet mit den unterschiedlichen Immobiliengesellschaften, die ihn interessiert haben und aber auch so Themen wie Autowaschanlagen, was dann nicht funktioniert hatte und er dann auch wieder eingestampft hatte. Also da war er dann noch ziemlich konsequent, was nicht funktionierte, das dann auch wieder abzudrehen.
Ist das ein Erfolgsgeheimnis, dass man im Alter so fit bleibt? Das ging ja, das war Helmut Schmidt ja auch so. Helmut Schmidt hat viel über die Vergangenheit gesprochen, aber in Wahrheit hat er sich bis zum letzten Tag für die Zukunft interessiert. Das Gleiche sieht man bei Klaus von Donani jetzt, den man ja auch gar nicht seine 92, 93 Jahre ansieht. Ist das sozusagen, wenn du immer dich für die Zukunft interessierst, dann hält dich das extrem jung, ne?
Ja, aber das ist doch genau das, was spannend ist. Denn ich meine, über die Vergangenheit zu reflektieren, gut, kann mal ganz, ganz interessant sein, aber das ist ja nicht, was einen weiterbringt, sondern eigentlich immer wieder zu sagen, wie geht's weiter? Welche Möglichkeiten sind da, sich auseinanderzusetzen? ob es jetzt im Wirtschaftsbereich, im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich ist, mit der Zukunft, denn in der Zukunft gedenken wir zu leben.
Alexander, wie war das für dich? Dein Vater war, dann ist auch gleich der Werner Otto-Teil zu Ende, keine Sorge. Dein Vater war berühmt dafür, einige sagen berüchtigt, dass er bis ins hohe Alter nicht nur am Schreibtisch gesessen hat, sondern auch durch die Einkaufszentren geflitzt ist. Und es gibt da durchaus leitende Angestellte, die gesagt haben, ich kann kaum mithalten mit dem Chef, so schnell wie der ist. Wie war das, dass er so lange operativ tätig war? Hier sitzen oft Unternehmer, die sagen, die Übergabe ist gar nicht schwer und schön ist es, wenn dann ein klarer Cut ist. Das war ja bei euch nicht. Er war ja immer noch relativ präsent, also gerade bei ECE.
Ja, aber in einer extrem angenehmen Weise. Und ich glaube, das ist wirklich toll, dass er nicht dieses Mikromanagement sozusagen gemacht hat, also nicht versucht hat, unbedingt Einfluss zu nehmen. Aber er hat sich Dinge gerne angeschaut. Und es war teilweise extrem motivierend, wenn wir dann gemeinsam in ein Center gefahren sind. Und der Center-Manager durfte dann Werner Otto dann auch zeigen, was er gemacht hat. Und er hatte sehr viel Respekt den Menschen entgegengebracht. Also es war jetzt nicht unbedingt der Wunsch, dann alles zu kontrollieren, sondern einfach teilzuhaben. Oder auch Impulse zu geben, eher für Neues, aber nicht sozusagen unbedingt in das Detail rein zu regieren. Und das hat diese Zusammenarbeit total angenehm gemacht. Und ganz im Gegenteil, also mir ging es ähnlich wie mein Bruder, es vorhin ja auch erwähnt hat, gesagt hat, du schaffst das schon, du machst das schon. Und am liebsten hätte er mich gleich sozusagen in den Chefsessel mit 27 gesetzt. Das wäre natürlich ein totaler Fehler gewesen, ohne jegliche Berufserfahrung. Da habe ich ihn dann nochmal bremsen müssen, sozusagen. Und gut, das war ich nachher 33. Also es war immer noch schnell genug oder ein sehr, sehr schnelles Tempo. Und aber das zeigte sozusagen, dass er da auch ein sehr starkes Vertrauen hatte in meinen Bruder und in mich. Und das hat einen wahnsinnigen Antrieb verliehen.
Wie ist das?
Das ist richtig, das konnte ihm eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Bei mir hat er auch gemeint, ach, Abitur musst du eigentlich nicht haben. Kannst du schon früher zu mir gehen? Ich habe auch kein Abitur und siehst ja, was ich gemacht habe. Und dann nach dem Abitur hat er gesagt, na, jetzt kommst du aber sicherlich. Da habe ich gesagt, nein, ich will erstmal unabhängig werden. Also erstmal habe ich eine Banklehre gemacht, dann Studium und mich selbstständig gemacht und so weiter. Weil ich gesagt habe, ich will die Unabhängigkeit haben. Aber am liebsten hätte er mich auch sofort gesehen. Aber es war gut, dass ich natürlich auch meine eigene Entwicklung erst gemacht habe.
Und wie ist es dann, wenn man im eigenen Unternehmen, im Familienunternehmen arbeitet, auf einer, sagen wir mal, mittleren Ebene, aber eben nicht ganz oben, stelle ich mir schwierig vor, wenn alle wissen, naja, das ist ja einer der Ottos.
Ich muss zugeben, es war extrem anstrengend. Also diese 6 Jahre, das waren wahrscheinlich die toughesten irgendwie, weil man auf der einen Seite natürlich seinen Job gut erledigen musste und zweifelsfrei idealerweise auch mindestens so gut wie die Kollegen und vielleicht noch einen Tick besser und gleichzeitig natürlich auch so Beziehungen aufzubauen mit Menschen im Unternehmen und außerhalb, weil irgendwie so diese Perspektive vorgezeichnet war. Und
sagt einem dann einer auch weg, also weiß ich, wir haben so einmal im Jahr ein Gespräch und dann sagt einem der Vorgesetzte, was gut war, was schlecht war. Gab es das dann damals bei dir auch? Ich stelle mir gerade vor, Herr Otto, das haben Sie ganz großartig gemacht dieses Jahr. Also ist nicht zu meckern.
Also ich hatte ein ganz, ganz großes Glück, dass also ich bin eingestiegen als Projektentwickler, habe also Immobilien entwickelt, was eine super Disziplin ist und super viel Spaß macht inhaltlich. Also das war total klasse. Was aber extrem hilfreich war auf dem Weg, war mein Vorgänger, Dr. Heinrich Kraft, der das Unternehmen viele Jahre geleitet hat. Und selber sozusagen auch in einem Alter war, er ist dann mit Anfang 60 in sozusagen Ruhestand gegangen und diese Jahre hat er mich sehr eng begleitet und auch auf eine freundliche, aber bestimmte Weise auch mal Hinweise gegeben, gesagt, Mann, das hätte ich jetzt anders gemacht und so. Und er hatte dann auch immer recht. Also wenn er das mal gesagt hat, das hat er nicht so häufig gesagt. Aber das war super, dass man dadurch auch einen Mentor hatte, von dem man lernen konnte, auch in diesem Operativen, weil mein Vater dann natürlich auch ein bisschen zu weit weg war von diesem Tagesgeschäft in diesen Dingen. Und das war extrem hilfreich.
Dass man in einer Familie unter den Kindern gleich 2 findet, die solche Unternehmen wie ECE und wie Otto leiten können und leiten wollen, das ist ja fast vielleicht noch wichtiger. Was ist das? Ist es Zufall? Ist es Glück? Sind es die Gene?
Also vielleicht kann man sagen, in den Genen steckt es drin, dass man vielleicht unternehmerisch Freude hat, Spaß hat, vielleicht auch gewisse Fähigkeiten hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer Glückssache. Denn wie gesagt, es hätte ja auch sein können, dass wir uns durchaus auch anders entschieden hätten und gesagt haben, ja, also etwas anderes interessiert mich doch noch mehr. Und sagen wir mal, für unseren Vater war es eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass Alexander und ich jeweils in die Unternehmen hineinkamen. Aber wenn wir gesagt hätten, nein, wir wollen was ganz anderes machen, hätte er es auch akzeptiert. Hat ja bei seinen übrigen Kindern auch absolut akzeptiert, dass sie ganz andere Berufe ergriffen haben. Und von der Seite gehört sicherlich beides zusammen. Natürlich entsprechende Voraussetzungen, aber auch vielleicht das Quäntchen Glück, dass dann auch zwei Söhne beide Freude daran haben, die unternehmerische Laufbahn
zu machen. Und es können. Es hätte ja auch sein können, Sohn hin oder her, Alexander, du machst es und irgendwann stellt der Vater fest oder du selbst, das ist nicht meins. Hätte er es gesagt, wenn er das Gefühl hätte, der kann es nicht, hätte er dich dann da rausgenommen?
Also ich finde, bei mir ist es ein bisschen schwierigere Frage, weil er dann doch schon relativ betagt daneben auch war, weil wir ja 58 Jahre Altersunterschied haben. Und ich denke schon, also sozusagen, es gab ja auch schon so Fälle in der Familie. also da war er dann, glaube ich, auch sehr ehrlich. Und das ist, glaube ich, auch ist weder gut fürs Kind noch für die Familie. Genau. Und das hat er schon sozusagen natürlich realisiert. Wobei er vom Typus jetzt nicht so der Tiefenpsychologe war, sondern eher sozusagen sehr straight, sehr direkt. Und es waren eben auch noch andere Zeiten, muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man so in die Zukunft schaut, sind solche Nachfolgen auch gerade in der heutigen Zeit natürlich viel, viel schwieriger dann mit dem ganzen Umfeld, den unendlich vielen Optionen, die sich den Menschen bieten. Und
Der Riesenverantwortung, die man übernimmt. Wie wichtig ist es denn, dass Familienmitglieder in den Familienfirmen sind?
Na gut, sie sind natürlich als Namensträger, sind sie natürlich schon besonders im Augenmerk, dass alle sehen, gut, da ist jemand, der die letzte Verantwortung trägt, der der Shareholder auch ist. Und wenn irgendwas schief läuft, klar, trifft das auch natürlich immer auf den Namensträger mit zurück. Das ist bei Familienunternehmen eben natürlich schon anders als, sagen wir mal, börsennotierten Unternehmen. Umgekehrt aber ist auch der Vorteil, dass familiengeführte Unternehmen dort irgendwo noch eine familiäre Atmosphäre ist. Das heißt, es ist noch jemand da zum Anfassen. Und das sehe ich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie durchaus dann auch mal mit Fragen zu einem kommen oder einem irgendwo mal Grüße schicken oder sich irgendwo als große Familie aufführen, inzwischen natürlich schon von der Mitarbeiteranzahl schon etwas größer geworden sind, trotzdem noch als große Familie sehen und das auch gut finden, dass sie in einem Familienunternehmen sind, wo langfristig gedacht wird, wo nicht in Quartalsabschlüssen gedacht wird, sondern wo man sagt, entscheidend ist, dass wir die Weichen richtig stellen. Und wenn wir in einem Jahr dann einfach mal mit dem Ergebnis runtergehen, ist nicht das Problem, wenn wir da Mittel eingesetzt haben für die Zukunft. Wichtig ist, dass wir langfristig über Generationen denken. Und ich glaube, das wird dann an Familienunternehmen geschätzt. Und das erlebe ich zumindest auch immer wieder dann bei der Mitarbeiterschaft.
Aber wie ist es jetzt im Moment? Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender, klar. Ist ein Otto operativ in der Otto Group tätig?
Operativ nicht. Mein Sohn ist als gestaltender Gesellschafter. Genau. Das heißt, er ist bei bestimmten Projekten dabei. Er ist natürlich im Aufsichtsrat, im Gesellschafterrat und ist dann auch konkret bei bestimmten Projekten da. Ist er unmittelbar dran, aber nicht operativ im Tagesgeschäft.
Benjamin Otto, das haben alle damals, als er sozusagen heranwuchs und größer wurde und auch in dieses Alter kam, wo sich die Frage stellte. Und man sah, der hat das auch. Das ist ein Unternehmer. Der hat großen Spaß im Unternehmertum. Der kann das. Da haben alle gesagt, okay, das wird der nächste Vorstandsvorsitzende von Otto. Sie wussten schnell, dass er es nicht, also Sie zucken schon so, als ob Sie wussten, nee.
Ja, also er hat Spaß gehabt, Unternehmen zu gründen. Er hat ja ein Startup gegründet, bevor er zu uns in die Unternehmensgruppe gekommen ist, was er später dann sehr, sehr erfolgreich verkauft hat. Und hat bei uns ja About You auch mit gegründet. Das heißt also wieder ein Startup, was im Augenblick wir ja im letzten Jahr an die Börse gebracht haben und was eben auch außerordentlich erfolgreich ist. Aber er hat auch ganz klar gesagt, das bringt ihm Spaß, neue Dinge zu entwickeln. Aber er ist nicht derjenige, der operativ jetzt wirklich da die Spitzenleistung bringt, sagt, das können andere besser. Mhm. Und deswegen hat er auch ganz klar gesagt, mich nicht den Weg gehen, jetzt über Vorstand und eventuell mal Vorstandsvorsitzender, sondern er möchte dann eher von der Gesellschaft, von der Aufsichtsratsseite, das Unternehmen als Familienunternehmen dann weiterführen. Und da gibt es ja genügend Beispiele. Man kann ein Unternehmen als Familienunternehmen entweder aus der Vorstandsseite oder aus der Aufsichtsratsseite als Familienunternehmen weiterführen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Das hat er auch meines Erachtens genau richtig gesehen. Mhm. Das sind seine Stärken, die strategischen Entwicklungen, die Weichenstellung. Das ist das, wo er einen guten Blick hat, wo er Stärken hat. Und operativ, das sagt, können andere besser. Und das finde ich absolut richtig.
Alexander, wie ist das bei dir? Du hast ja auch Kinder, die wachsen auch heran. Redet man dann schon mal und sagt, wie sieht's denn bei euch aus? In welche Richtung soll es denn gehen? Könntet ihr euch vorstellen, eines Tages auch mal in das Familienunternehmen, an welcher Stelle auch immer, einzuscheren?
Das ist sicherlich schon mal Thema, aber ich glaube heutzutage viel, viel sensibler vielleicht als in der Zeit von unserem Vater, der dann durchaus seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht hat. Es gibt einfach viele Alternativen und ich glaube, es ist auch sehr, das Wichtigste ist immer das Glück der Kinder und also, dass es wirklich zusammenpasst, dass niemand in die falsche Rolle gedrängt wird. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, man darf da auch als Elternteil nicht zu früh sozusagen in eine Richtung drängen. Und am Ende muss es sich sozusagen selber ergeben. Und klar, das ist natürlich dann ja Eltern freut, wenn Kinder irgendwie in die Fußstapfen treten. Das ist völlig klar. Was Wichtigste ist, dass sie selber in der Rolle sehr glücklich sind. Und vielleicht, um nochmal so auf diese Frage zurückzukommen, Familienunternehmertum, ich kann es nur voll unterstreichen, was mein Bruder sagt zum Vorteil von Familienunternehmen. Nur wenn sie falsch geführt werden, ist natürlich das Risiko noch größer als jetzt in einem Konzern, wo es dann natürlich viele sozusagen dann immer unterschiedliche Vorstände gibt, die sich dann auch gegenseitig etwas ausgleichen und kompensieren, wo so ein Missmanagement dann vielleicht doch dann eher mal kompensiert wird. Und deshalb ist, glaube ich, schon echt wichtig, auch gerade so für die Zukunft, dass man sehr, sehr ehrlich sozusagen miteinander bespricht, was wollen Kinder, was können Kinder, was kann man erwarten und was ist der richtige Weg, sich für die Zukunft aufzustellen. Und da gibt es ja in der deutschen Landschaft der Familienunternehmen ja die unterschiedlichsten Modelle, bis hin zu einigen, die ja sogar operative Tätigkeiten ausschließen der nächsten Generation. Und diese Modelle müssen nicht weniger erfolgreich sein. Ich finde nur wichtig, dass man es möglichst versucht, dann auch zu durchdenken und zu thematisieren in der Familie.
Weil beschäftigen muss man sich als Kind ja trotzdem damit, weil eines Tages, wenn es nicht anders läuft, ist man auf jeden Fall Besitzer, ein Teilbesitzer dieser Firma. Das heißt, man ist auf jeden Fall als Eigentümer ja so oder so gefordert. Trotzdem, Sie beide haben das angesprochen, ist es sicherlich auch nicht immer leicht, das Gesicht so einer Firma zu sein. Das ist vielleicht auch schön. Andererseits ist natürlich, wenn jeder weiß, das ist doch der, ist es, das muss man wollen tatsächlich. Man muss auch wissen, was da auf einen zukommt.
Ja, das ist richtig. Denn wie gesagt, wenn irgendwas schief läuft, dann ist man natürlich auch die Person, die letzten Endes dafür gerade stehen muss. Ich glaube, das hat alles seine zwei Seiten. Und von der Seite muss man es in der Tat wollen, dass man sagt, man hat Freude dran, ein Unternehmen als Familienunternehmen weiterzuentwickeln und sieht die Chancen, aber natürlich auch Risiken, die damit auftreten können. Aber das ist eine bewusste Entscheidung.
Es gibt Familienunternehmen, gerade auch in Hamburg, das ist fast schon was jahrelang so eine Tradition. Man hat das bis heute noch, wenn mich dann alte Räderfamilien sagen, im Hamburger Abendblatt wird nie über uns berichtet, Herr Heider. Warum wird über uns nicht berichtet? Sie müssen mal mehr über uns berichten. Und dann sage ich ja, wenn wir Sie dann fragen, ob Sie ein Interview geben wollen, müssen Sie auch mal Ja sagen, damit wir über Sie berichten können. Und wenn man dann zusammensitzt in einem Gespräch, putzige Szene mit einer, kann ich jetzt ja nicht sagen, eine ganz bekannte große Hamburger Räderfamilie. Und da war es schon fast schwierig, von Ihnen zu erfahren, wie das Unternehmen heißt. Also das wollten Sie eigentlich nicht sagen. So ein bisschen wie so ein Gespräch mit Olaf Scholz. Kennen Sie, gibt es einen schönen neuen Witz von Olaf Scholz. Wie antwortet Olaf Scholz auf die Frage, wie spät es ist? Olaf Scholz sagt, es regnet. Aber das war bei Otto auch früher zurückhaltender, aber irgendwann ist da so ein Punkt gekommen, dass man gesagt hat, nee, wir wollen uns nicht in Anführungsstrichen verstecken, ist das falsche Wort, sondern wir wollen auch nach vorne gehen, auch weil wir glauben, dass wir eben nicht nur Unternehmer sind, sondern auch von dem, was wir machen, der Gesellschaft was zurückgeben müssen. oder wie kam dieser Prozess, dass die Ottos sich wirklich, dass sie beide die Gesichter auch zeigen, dass sie auch eine Rolle spielen in der Stadtgesellschaft, während andere sich ja da komplett, also man muss nur überlegen, so ein Abend wie hier mit einem der Besitzer von Schibo wäre, glaube ich, ich wüsste, und selbst wenn sie, es könnte sogar sein, dass sie hier jetzt sitzen, aber ich würde sie gar nicht erkennen. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, ist die Frage.
Ja, wir haben also eigentlich schon sehr früh gesagt, dass wir durchaus transparent sein wollen. Und weil wir als Wirtschaftsunternehmen natürlich Teil auch der Gesellschaft sind und haben eben auch Bedeutung, Einfluss auf die Gesellschaft, von den Arbeitsplätzen bis letztens zu unseren Tätigkeiten, zu den Steuern, die wir zahlen. Und von der Seite ist es wichtig, dass wir auch transparent sind und zeigen, wie wir wirtschaften und was letztendlich auch unsere Werte, unsere Wertvorstellungen sind. Und deswegen haben wir auch sehr früh uns schon entschieden dazu, dass wir beispielsweise unsere Bilanz, unseren Jahresabschluss auch im entsprechenden Geschäftsbericht veröffentlichen, für jeden zugänglich. Denn es gibt ja heute noch große Familienunternehmen, wo man nicht weiß, welche Gewinne sie machen, weil sie das nicht veröffentlichen, was auch möglich ist.
Vielleicht machen sie keine Gewinne.
Wenn die entsprechende Rechtsform da ist, ist das möglich, dass man die Gewinne nicht ausweisen muss. Das finde ich, ist nicht unser Stil. Wir sagen, wir wollen transparent sein und wie gesagt, wir sind Teil der Gesellschaft und das haben wir sehr früh begonnen. Natürlich waren wir auch früher, sagen wir mal, mit Presseveröffentlichungen eher etwas zurückhaltender. Das ist vielleicht etwas die hanseatische Art, dass man sich da nicht aufdrängen will. Aber umgekehrt, wenn wir gefragt wurden, haben wir eigentlich auch immer Interviews gegeben oder waren bereit, auch Auskunft zu geben. Und da sind wir im Laufe der Jahre, sind wir heute sicherlich mitteilsamer geworden, uns mal so zu sagen, dass wir auch selbst sehr viel mehr Presseinformationen nach außen geben, auch mehr Pressegespräche mit den verschiedenen Vorständen oder mit den Geschäftsführenden von Tochtergesellschaften stattfinden. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre dann weiterentwickelt. Aber wie gesagt, der Grundsatz, dass wir transparent sein wollen, den hatten wir schon sehr früh gefasst.
Und Alexander, immer dann auch so, dass es nicht nur um Wirtschaft geht, sondern du tauchtest dann auf, zum Beispiel im Sport, im Bereich Tennis, beim HSV, Kunsthalle. Auch das eine bewusste Entscheidung zu sagen, also wir müssen dieser Stadt, in der wir relativ unaufgeregt leben können, das ist, glaube ich, so. Das ist wahrscheinlich, in anderen Städten wäre das wahrscheinlich schwieriger. Ne? Also wenn man dann so, da würde dann schauen, oh, da kommen sie, die großen Unternehmer und so, dass in Hamburg wirst du wahrscheinlich relativ in Ruhe gelassen, obwohl dich viele Leute erkennen.
Ja, absolut. Also ich finde das sehr, sehr angenehm und toll sozusagen. Es erhöht die eigene Lebensqualität in der Stadt, dass die Menschen hier auch sehr hanseatisch und natürlich im Umgang sind. So in der Regel natürlich gibt es natürlich immer ein paar Ausnahmen. Und das sind so Themen, die mir persönlich auch am Herzen lagen, wo man selber sozusagen Bereiche, in denen man sich, für die man sich interessiert, wo man dann auch irgendwie mitgestalten kann. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich ein ganz großer Sportfan bin und gerade aber auch so Themen mich interessieren, wie schafft man es, mehr Menschen zum Sport zu bringen, in welche Richtung entwickelt sich der Breitensport und Vereinssport, was kann man tun, was ist so die Verknüpfung auch zwischen dem Hochleistungssport und dem Breitensport, also so, da habe ich so einige Förderungen, die ja so in dieser Schnittstelle sind, wie zum Beispiel den Roten Baum, weil ich glaube, man braucht auch so ein paar Leuchttürme dann auch, um junge Menschen auch wieder zu begeistern, Sport zu machen und das sind einfach Themen, die mich total interessieren und wo ich mich total gerne einbringe, wie damals auch bei der Olympia-Bewerbung. Und gut, Thema Kunst ist sozusagen so eine zweite Leidenschaft. Und das Schöne ist, dass das sozusagen auch Stiftungsaktivitäten sind, wo wir dann auch mitgestalten und auch unterstützen können mit einer gewissen Umsetzungskompetenz der ECE zum Beispiel, dass wir damals den Umbau der Kunsthalle auch selbst verantwortet haben. Wobei das ganz wichtig ist, dass die inhaltlichen Vorgaben dann sagen, durch die Experten sozusagen dann gemacht werden. Also das muss
aber
man
es kann schon sein, dass die Stiftung gibt Geld für ein Projekt und dann, na klar, dann baut das zum Beispiel ECE. Das schließt sich nicht aus.
Genau, das schließt sich nicht aus, muss aber zum Beispiel auch nicht nicht sein. Ganz im Gegenteil, gibt es ja oft auch gute Wege oder auch andere, die das auch sehr gut können. Teilweise ist es aber sehr, sehr hilfreich auch gewesen, gerade bei sehr komplizierten Aufgaben oder auch von dem Hintergrund der oft sehr komplizierten öffentlichen Ausschreibungen, dass man dann Projekte doch einfacher aufgleisen kann, wenn man das so macht. Und in diesem Falle hatte sich das dann als vorteilhaft auch herausgestellt bei der Kunsthalle.
Ich muss gerade, wo ich uns alle hier sehe, ohne Krawatte, muss ich an eine Begebenheit denken, lieber Otto. Vielleicht erinnern, Sie werden sich nicht erinnern. Ich erinnere mich. Es war ein Essen im Hause Warburg zum einem Geburtstag von Uli Klose, dem ehemaligen Bürgermeister. Sie waren da, Ihre Frau waren da, noch ein paar andere Leute. Ich war auch eingeladen. Ich war ganz kurz in Hamburg und wunderte mich, dass ich eingeladen wurde. Max Warburg sagte, es sind nur die besten Freunde von Uli Klose eingeladen. Ich hatte mich als einer der besten Freunde gerade kurz vorher Uli Klose vorgestellt. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil Klaus von Donani kurz vor dem Essen zu mir kam und sagte, Sie trauen sich was, junger Mann, ohne Krawatte. Also auch da haben sich die Zeiten irgendwie geändert. Herr Otto, Sie waren einer der Ersten, der über ein Thema gesprochen habe, was heute allen total leicht von der Lippe geht, nämlich Nachhaltigkeit. So, das waren Sie sehr, sehr früh gemacht. Was waren Sie damals eigentlich? Waren Sie ein Außenseiter? Haben die Leute gesagt, was will der Ökospinner? Weil Sie waren weit, weit vor der Zeit mit diesem Thema. Warum und wie haben die Leute darauf reagiert?
Ja, mich hat damals, muss ich sagen, in 1972 der erste Bericht an den Club of Rome, ja, Grenzen des Wachstums, sehr beeindruckt, wo ich auch mit meinem Freund Eduard Pestel, der Mitbegründer des Club of Rome war, viel diskutiert habe, wie wichtig es ist, Bewusstsein zu schaffen. Aber ich habe dann gesagt, noch wichtiger ist es eigentlich zu handeln. Denn Bewusstsein schaffen ist gut als Voraussetzung, aber entscheidend ist ja, dass gehandelt wird. Und zu handeln, da kann man nicht sagen, die Industrie soll, die Politik soll. Nee, da muss jeder Bürger bei sich selbst anfangen und natürlich auch jeder Unternehmer bei sich selbst anfangen. Denn ansonsten kann man nicht andere auffordern. Und das war für mich eigentlich der Anfang in den 70er Jahren, so mit ersten Projekten dann bei uns im Unternehmen, in der Unternehmensgruppe. Das heißt, da war noch gar keine Gruppe im Unternehmen zu beginnen. Und 1986 habe ich dann Umweltschutz zum weiteren Unternehmensziel erklärt. Ja, ich muss sagen, so Unternehmer, Bekannte, die haben, naja, freundlich gesagt, dass ich wahrscheinlich ein Exot sei. Und auch im Unternehmen war es natürlich sehr unterschiedlich. Es gab einige, die waren begeistert, dass das Thema aufgegriffen wurde, weil sie es auch wichtig fanden. Dann gab es die Mehrheit, die erstmal abwarten wollten, was sich so entwickelt. Und dann gab es natürlich auch einige, die sagen, naja, jetzt sollen wir schon schauen, dass der Umsatz und das Ergebnis gut läuft. Und jetzt kommt noch Umsatz, auch noch Umwelt auch noch dazu. Was sollen wir noch alles machen? Mhm. Also es war durchaus unterschiedliche Stimmung. Und da galt es eben dann sehr schnell, auch möglichst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Das heißt, hier auch eine entsprechende Nachhaltigkeitskultur zu schaffen. Da haben wir ein Managementsystem, wo jeder Bereich dann einen Vertreter hatte, der kommuniziert hat in die Bereiche, aber auch Vorschläge aus den Bereichen aufgenommen hat. Und da galt es immer, wenn ein guter Vorschlag zum Thema Umwelt kam, aus irgendeinem Bereich, der halbwegs vernünftig war, dass wir den auch sehr, sehr schnell umgesetzt haben, um dann klarzumachen, wir reden nicht nur davon, sondern wir handeln auch. Und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, naja, man kann immer 1000 Vorschläge machen, das wird ja doch nicht umgesetzt, sondern dass die auch merken, ja, das wird auch umgesetzt, wir können was dazu beitragen. Aber es dauert eben natürlich schon 10, 15 Jahre, bis man das wirklich als DNA in eine Kultur hineinbekommt. Aber da wir früh angefangen haben, haben wir die Zeit gehabt. Aber wie gesagt, bei Kollegen, die haben schon manchmal erstmal geschmunzelt.
Ja, und dann, wenn Sie sagen, das dauert 15 Jahre, das glaube ich gerne. Was heißt das denn für die Unternehmen, die jetzt anfangen und dann ganz toll behaupten, oh, Nachhaltigkeit ist uns total wichtig, war uns schon immer wichtig. Wenn es nicht so war, bis das sich ändert im Unternehmen, dauert das ja auch 10, 15 Jahre.
Also ich glaube, einmal ist das Schöne, dass in Augenblick jeder erkannt hat, dass das Thema Nachhaltigkeit, also Umwelt, Sozialstandards, Klimaschutz, dass das wichtige Themen sind. Trotzdem, glaube ich, müssen Unternehmen auch aufpassen, dass sie nicht dann irgendwo nur mal so ein Einzelprojekt machen und dann vielleicht noch irgendwo mal eine NGO unterstützen und sagen, guck mal, wie umweltfreundlich wir sind. Also dieses sogenannte Greenwashing, das wird schon sehr, sehr schnell erkannt von Mitarbeitern. Das wird von Kundinnen und Kunden schon erkannt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und heute ist natürlich immer der Vorteil, dass die Bereitschaft, hier sich zu engagieren, eigentlich auch in der Bevölkerung, da eben natürlich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, viel, viel stärker vorhanden ist, weil auch alle sehen, wie wichtig das ist, so dass es heute sicherlich schneller gelingt, dann die Mitarbeiter zu begeistern. Wenn man ehrlich und ernsthaft das auch verfolgen wird. Das ist wichtig. Ansonsten klappt das nicht. Aber wenn man es wirklich will, kann man heute sicherlich schneller in die Unternehmenskultur bekommen, als es damals der Fall war. Dennoch, in 1-2 Jahren ist es auch heute nicht zu machen.
Wie ist es bei ECE? Ist das ein Vorteil, wenn junge Leute wissen, die jetzt einen Job suchen und die in einer anderen Situation sind als wir beide? Naja, du warst sowieso in einer ganz anderen Situation als ich, aber damals war das halt so, man bewarb sich um einen Job und es gab 100 andere, die sich auch bewerben. Wir erleben jetzt, wahrscheinlich in ihren Unternehmen auch, wir sind auf einem Markt, wo auf einmal derjenige, der einen Job haben will, sagen kann, was er gern möchte. Welche Rolle spielt dann, wenn man weiß, okay, das sind Unternehmen, denen war Nachhaltigkeit schon immer wichtig und nicht erst seit es Fridays for Future gibt?
Das ist wirklich total wichtig. Und ich glaube, in der Hinsicht ist auch wichtig, dieses Gesicht des Familienunternehmers selber zu haben. Und auch, also wir merken das, wir haben viele Bewerber, die sehen sozusagen, wie wichtig uns diese Themen sind, soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit. Und war natürlich toll, dass ich so ein ganz tolles Vorbild in Form von meines Bruders hatte, der das ja schon viel früher gestartet hat. Da kann man viele gute Dinge einfach dann auch nur so übernehmen und das nehmen einem viele dann natürlich auch sehr viel eher ab, so dass man da auch so ein bisschen im Windschatten auch segeln kann und das eben entsprechend gute Dinge übernehmen. Aber es ist heute schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wo durchaus auch Mitarbeiter selber auch und wir sie auch fordern, sozusagen auch das anzusprechen, wenn man Verbesserungsvorschläge hat und ähnliches. Also merkt, die Menschen nehmen das Thema sehr ernst und denken sehr stark mit, wobei man nach wie vor sagen muss, es liegt ja noch ein riesiger Weg vor uns. Wie geht's weiter mit Förderung, mit gerade in unserem Sektor, in der Gebäudewirtschaft, was ist denn ja auch wirklich nachhaltig und wissenschaftlich der richtige Weg, die Mittel zu allokieren? Das ist ja ein Thema, das ist nicht immer nur schwarz-weiß, sondern da ist auch ganz viel einfach, was sind wirklich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und wohin wird sich das entwickeln? Also auch ein Thema, was ich sehr, sehr interessant finde, was mich sehr bewegt auch und aber auch sehr viele Mitarbeiter.
Luisa Neubauer, einer der Köpfe von Fridays for Future in Deutschland, sagt, es gibt kein nachhaltiges Leben in einem nicht nachhaltigen System. Hat sie recht? Sie meint damit, dass wir nicht nur etwas für den Umweltschutz tun müssen, sondern dass das System an sich das Falsche ist, um nachhaltig zu leben.
Na ja, gut, ich meine, dann muss man mal sehen, was ist denn das richtige System, um nachhaltig zu leben? Sicherlich brauchen wir Systemveränderung. Das ist bestimmt richtig, um einfach die Steuerung zu einem nachhaltigen Leben, zu einer nachhaltigen Umwelt besser in den Griff zu bekommen und fokussierter vorzunehmen. Aber da gibt es kein Vorbild und da habe ich auch noch kein Modell gehört, wie das nun genau aussehen muss, sondern man kann da nur in Einzelbereichen sagen, was man ändern muss, was man verbessern muss. Das ist letztendlich auch ein Prozess, wo man ein System dann schrittweise auch hinentwickeln muss. Also Systemänderungen sind notwendig, da würde ich zustimmen. Aber wie gesagt, eine Systemvorstellung, wie es genau aussehen muss, ich glaube, hat keiner, zumindest habe ich bisher noch von keinem, das gehört, sondern man muss daran arbeiten, es schrittweise weiterzuentwickeln.
Ich glaube, das ist so dieses Thema, was mein Bruder anspricht und was er auch sehr gut gemacht hat, dass man einfach sagt, auch mal handeln, bevor man sozusagen dann sehr lange sozusagen dann nur sich theoretisch Überlegungen anstellt, Fingerpointing macht, wer was nicht gut macht. Und ich glaube, wir alle machen immer noch Dinge, die irgendwie nicht nachhaltig sind im täglichen Leben. Aber dann einfach zu sagen, man fängt an mit bestimmten Schritten und setzt die dann auch konsequent um und erzielt dann gewisse Verbesserungen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste und ist, glaube ich, auch motivierender jetzt auch für die Mitarbeiter, zum Beispiel auch in einem Unternehmen zu sagen, ihr könnt selber mitmachen und wir machen sozusagen Recycling und bestimmte Vorschläge werden entsprechend auch umgesetzt, wie zum Beispiel das Licht in der gesamten Etage ausgeschaltet. Das sind ganz kleine Dinge sozusagen, aber in der Hinsicht jeder so ein bisschen Teil des Ganzen ist und das einfach ein Fortschritt erkennbar ist. Und deshalb bin ich da auch eher so ein bisschen für diesen pragmatischen Weg, weil ich glaube, es ist wichtig auch, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen, dass wir diesen Zusammenhalt dann auch nicht verlieren, auch über dieses Thema. Man sieht ja auch so ein bisschen auch in den USA, dass das dann so ein Umweltthema sozusagen, das immer völlig auseinanderdriften kann und dann teilweise auch mal so Umweltleugner wie Donald Trump nachher die Überhand gewinnen.
Naja, wir kommen jetzt, glaube ich, das ist interessant, das Robert Habeck gesagt, ich weiß gar nicht, wir kommen in einen Bereich rein jetzt, wo Politik das Leben der Menschen jeden Tag betrifft. Wir haben es in der Corona-Krise erlebt, wo viele Menschen erlebt haben, Mist, was die in Berlin, was die im Hamburger Rathaus, was die in Kiel beschließen, das betrifft ja mein Leben jeden Tag. Und wir alle hoffen jetzt, dass am 20. März die große Corona-Krise im Wesentlichen zu Ende ist, hoffentlich. Aber im Kampf gegen den Klimawandel ist ja genau das Gleiche. Viele, viele Entscheidungen, die jetzt anstehen, wir erleben das jetzt bei der KfW-Förderung, die plötzlich ausläuft und 10.000 Leute sagen, wie, das läuft aus. Oder wenn Menschen jetzt in Hamburg ein neues Haus bauen wollen und Solarpanel aufs Dach machen müssen. Oder wenn du deine Heizung umbauen willst und ne, dann heißt es ja, Gasheizung würde ich nicht mehr machen. Gibt es vielleicht in 5, 6 Jahren nicht mehr. Also es findet eine Politisierung statt über dieses Nachhaltigkeitsthema. Und das Beispiel Amerika ist interessant. Da war es jetzt nicht Klimaschutz, sondern andere Themen. Das kann für so eine Gesellschaft auch eine Bewährungsprobe sein, eine Belastungsprobe. Und niemand weiß genau, was der richtige Weg ist.
Das ist vollkommen richtig. Also erstmal ist es deswegen wichtig, dass man von den Unternehmen selbst aktiv wird und selbst gestaltet. Und mein Bruder hat ja mit der ICE wirklich eine Vorreiterrolle im Immobilienbereich im Hinblick auf Nachhaltigkeit ja wirklich vorgenommen mit vielen Auszeichnungen. Also zeigt, man kann eben vieles machen, ohne dass es gesetzliche Bestimmungen gibt. Und das ist natürlich immer erstmal der beste Weg, dass es aus der Gesellschaft, aber auch aus den Unternehmen heraus selbst kommt. Und ich glaube, da haben wir gemeinsam gezeigt, was alles möglich ist. Aber es ist richtig. Wir brauchen jetzt natürlich eine Beschleunigung. Wenn wir unsere Zielsetzung zum Klimaschutz erreichen wollen, dann brauchen wir eine Beschleunigung. Das heißt, wir brauchen dann eben auch entsprechende Rahmenbedingungen. Und das ist wichtig. Wir haben das von der Stiftung Klimawirtschaft. Ich war früher mal Stiftung 2 Grad, die ich mal vor 40 Jahren gegründet habe, wo über 30 CEOs aus innovativen Unternehmen der Industrie, der Wirtschaft sind, auch gerade Betroffene in Unternehmen, die vom Klimawandel besonders Betroffene sind, wie aus der Stahlindustrie, aus der Zementindustrie, chemische Industrie oder aus der Energiewirtschaft. Die sind auch Mitglieder, wo wir ganz klar sagen, wir wollen hohe Zielsetzungen haben und das schützen wir voll auf. Im Gegenteil, da fordern wir sogar, dass die Politik da hohe Zielsetzungen setzt. Aber wir brauchen Rahmenbedingungen, klare Rahmenbedingungen, wie man das erreichen kann. Das heißt, wir haben da schon im Vorfeld der Wahlen Videokonferenzen gehabt, sowohl mit Herrn Scholz, mit Herrn Habeck und mit Herrn Lindner, wo wir auch dann gesagt haben, wie wir uns die Rahmenbedingungen vorstellen, haben auch ein Papier entwickelt. Und ich bin insofern eigentlich auch ganz froh, wenn man sieht, wie der Koalitionsvertrag ist. Da sind im Grunde die wichtigen, entscheidenden Themen sind da angesprochen worden. Und das sind Rahmen, die wir brauchen. Es gilt jetzt darum, wie wir die im Einzelnen ausgestalten. Und vor allen Dingen kommt es jetzt aufs Tempo drauf an, wie schnell wir es machen. Aber die Rahmenbedingungen sind notwendig, um letzten Endes dann innerhalb dieser Rahmenbedingungen natürlich der Wirtschaft die Freiheit zu geben, den schnellsten und besten Weg zu finden. Um Gottes Willen, man darf jetzt nicht bis zum Kleinsten alles regeln, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.
Aber die große Rahmenbedingung ist doch in Sachen Energie, dass Deutschland auf Kohle verzichten will, auf Gas verzichten will, auf Kernkraft verzichten will. Möglichst schnell. Und den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien haben möchte. Ein Strombedarf, den man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Ich finde, man merkt das bei sich selber. Ich fahre jetzt seit kurzem ein E-Auto. So, dann denke ich, wenn aber alle in meiner Straße ein E-Auto fahren, wird es, glaube ich, knapp. So, und man muss ja nur versuchen, in Hamburg mal so eine E-Ladestation zu finden. Was ich sagen will, ist, wir brauchen, da sind wir, glaube ich, alle einig, viel, 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 viel mehr Strom. Schaltet die Kernkraftwerke ab, Gas verschwindet, Kohle verschwindet. Das ist ein Weg, den Deutschland da geht, den kein anderes Land so radikal gehen will, wenn man den Koalitionsvertrag anguckt. Aber wird einem als Unternehmer da nicht so ein bisschen bange, weil man denkt so, ups, hoffentlich klappt das dann mit der Stromversorgung in den nächsten 10, 15 Jahren? Ja, Alexander?
Ja, absolut wird einem da Angst und Bange. Und gut, als Unternehmer versucht man, wenn man auch die Strategie ändert, erstmal zu schauen, dass man die Voraussetzungen schafft, dass diese Veränderung auch funktioniert. Und deshalb ist es schon natürlich mutig, die Kernkraft abzuschaffen, ohne sozusagen die Alternative gesichert zu haben. Und das ist sicher ein Thema, was man im Moment sieht, was ja im Moment in Europa auch in Frage gestellt wird. Ich glaube, dass Kernkraft langfristig keine nachhaltige Energie ist, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch die nächsten 10 bis 20 Jahre auch vernünftig hinbekommen im Punkto der Energieversorgung. Gerade im Moment natürlich die Ukraine-Krise führt natürlich dazu, dass das dieses Thema in unser aller Bewusstsein ist. Ich glaube, das ist die große Herausforderung und, glaube ich, total wichtig, dass wir auch irgendwie realpolitisch bleiben und auch zu schauen, wie schaffen wir zum Beispiel auch den größten Fortschritt bei CO2-Einsparungen, in welchem Bereich allokieren wir die Mittel. Natürlich gibt es ganz viele wünschenswerte Themen, aber wie zum Beispiel jetzt angeschnitten das Thema der KfW-Förderung, da gab es einfach Teile der Programme, die waren einfach nicht sonderlich effizient, die wurden einfach deutlich überfördert. Es ist wichtig, glaube ich, auch die Haushaltsmittel so einzusetzen, dass sie eben dazu führen, dass Unternehmen teilweise einen Anreiz haben, diese Entscheidungen zu fällen, dass es aber kein Windfall-Profit sozusagen dann entsteht.
Aber es ist ambitioniert. Es ist sehr ambitioniert.
Es ist ambitioniert, aber es ist machbar.
Okay.
Also einmal Gas haben wir noch als Übergangsprodukt, sodass also Kohle erstmal Kernkraftausstieg und Kohleausstieg jetzt sukzessive. Wie gesagt, Gas wird als Überganglösung durchaus ja nochmal akzeptiert. Was wir natürlich benötigen, ist ein deutlicher Ausbau der Windkraft, der Solarkraft und auch noch Alternativen, ob es von G-Zeitenwerken über Geothermie und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und da muss man auch sehen, da geht natürlich die technologische Entwicklung auch voran. Heute die neuen Windkraftanlagen haben natürlich eine ganz andere Leistungsfähigkeit als die damaligen. Das heißt, der sogenannte Repowering, also Ersetzung von bestimmten bestehenden Windparks durch neue Windparks. Wir haben in der Solartechnologie kommen ganz, ganz neue Technologien auch auf den Markt, die eine viel, viel höhere Ausnutzung haben. Also das ist eine. Was wir natürlich benötigen, sind deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren. Und das ist für mich ein Thema, wo ich auch sage, da ist die neue Koalitionsregierung nicht ehrgeizig genug. Natürlich klingt sie ehrgeizig, wenn wir sagen, wir wollen die Genehmigungsverfahren beschleunigen und halbieren die Zeiten. Nur ich kann sagen, wenn wir einen Windpark heute 7 bis 8 Jahre braucht und es braucht in Zukunft 3,5 bis 4 Jahre, ja, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen können. So ist es. Sondern das geht sehr viel schneller und da gibt es auch Möglichkeiten. Da haben wir auch Vorschläge. Es gibt Möglichkeiten, ohne dass wir deswegen Bürgerbeteiligung ausschließen wollen. Die sollen auch dabei sein. Das heißt, es muss eine ganz andere Beschleunigung sein. Das ist das eine. Vor allen Dingen beim Repowering, also dort, wo heute schon Windparks stehen, muss man ja doch nicht alles von Anfang an noch wieder neu machen. Das zweite ist natürlich, wir brauchen für die Wasserstoffgewinnung. Der Wasserstoff ist ein ganz, ganz wesentlicher Produkt für die Zukunft, für die Klimaneutralität. Stahl, Zement kriegen Sie nur über Wasserstoff klimaneutral. Auch in der Chemie brauchen Sie Wasserstoff, um klimaneutral zu produzieren. Ganz entscheidend. Dazu brauchen Sie natürlich auch grünen Strom. Aber hier kann man natürlich durchaus auch andere Wege gehen. Man kann da in der Übergangszeit auch Gas nehmen, wobei man den CO2-Anteil hinterher dann auch entweder in Kavern, wie es Norwegen macht, versenkt oder man kann es auch hinterher feste Bestandteile in Boden einarbeiten, was die Fruchtbarkeit der Böden erhöht und. Also es gibt ja viele neue Entwicklungen. Und wir kommen an Importen nicht vorbei. Mhm. Wir werden deutlich importieren müssen. Und da werden wir natürlich vor allen Dingen in die Sonnenregion gehen müssen. Das heißt, es kommt dann wieder das Projekt, was wir ja vor Jahren schon mal hatten, sogenannte Desertec. Das heißt, dass wir in Nordafrika, der Sahara, große Solarkraftwerke bauen. Das heißt, ein riesen Solarkraftwerk gibt es ja schon in Marokko, da kann man also weitere machen, sodass man dann auch dort grünen Wasserstoff gewinnen kann. Wir können, in Spanien gibt es heute schon große Solarkraftwerke, da kann man weitere bauen und in der EU, gerade in Regionen, die heute eher wirtschaftlich schwache Regionen sind. Da kann man natürlich Solarkraftwerke in Griechenland, Portugal bauen. Also das heißt, wir haben in der EU Möglichkeiten, wir haben in Nordafrika oder wir haben Saudi-Arabien beginnt im Augenblick. Die sagen ja, die werden, liefern die Kilowattstunde für 1 Cent. Mhm. Und von der Seite dort Wasserstoff zu produzieren, den man dann hierher verschiffen kann. Das sind doch Wege, die wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen letztendlich den Gesamtrahmen sehen und natürlich sehr schnell anfangen, um das dann auch umzusetzen. Das ist das Entscheidende, dann ist es machbar.
Alexander, dein Bruder wäre auch ein guter Politiker geworden, ne?
Ja, absolut. Also finde ich auch.
Aber wollten Sie?
Ich hätte es mir auch häufig gewünscht. Und ich glaube, so einen Punkt, den er anspricht, den ich total wichtig finde, und das merken wir in vielen Aspekten, dass immer mehr internationale Lösungen gefragt sind. Und manchmal fokussieren wir uns gerade in dem Thema Klima oft noch auf sehr kleine, sehr lokale Lösungen, mit wo wir noch sehr viele Umsetzungsbarrieren haben. Das ist genauso übrigens auch mit dem 400.000 Wohnungsprogramm. Das wird auch sicher noch eine Herausforderung für Olaf Scholz werden. Aber das ist dieses Thema ist natürlich auch im Bereich der Pandemie so. Und eigentlich ist mehr internationale Kooperation gefragt. Und
im Moment sieht eher aus, als ob es in die andere Richtung geht. Wir müssen über Olaf Scholz sprechen, den Sie auch sehr gut kennen. Ist der Eindruck so jetzt nach 2 Monaten Kanzler sein. Man muss ehrlich sagen, jedem anderen Kanzler hätte man 100 Tage mindestens gegeben. Das geht jetzt gerade nicht, weil Olaf Scholz in eine Krise als Kanzler reingekommen ist, die alles fordert, Corona und Ukraine. Aber so erste Zwischenbilanz, ist es fair, die schon zu ziehen nach 2 Monaten?
Also ist natürlich sehr früh, was Sie gesagt haben. Die Regierung kam natürlich wirklich in eine Krisenzeit hinein, wo wir sowohl jetzt die Ukraine-Krise haben, als auch dann natürlich die Klimakrise, wo sehr schnell gehandelt werden muss. Und natürlich ist Olaf Scholz im Augenblick nicht sehr sichtbar, das stimmt. Und da muss er sicherlich auch stärker noch zu den wichtigen Themen Stellung nehmen. Und ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen auch, gerade was die Ukraine-Krise angeht, müssen wir schauen, dass wir sehr viel aktiver werden. Mhm. In Deutschland natürlich gemeinsam mit Frankreich, auch EU, aber vor allem das Normandie-Format, was man aufsetzt mit Frankreich gemeinsam. Und da, glaube ich, gibt es noch sehr viel mehr Möglichkeiten, heute aktiv zu werden. Es wird meines Erachtens nicht reichen, Russland zu drohen, wenn sie einmarschieren, dass sie ganz schlimme Maßnahmen dann von USA, von Europa in Hinblick auf Boykottmaßnahmen und Unterbrechungen von Lieferketten, die Russland treffen und sie auch treffen, oder Nord Stream 2, dass wir das gar nicht anschließen. Das alleine wird nicht reichen, sondern ich bin der Meinung, und da schließe ich mich eigentlich auch der Auffassung von Herrn Ischinger an, den ich für einen sehr klugen Mann halte, bisher Leiter der Sicherheitskonferenz in München, früher auch deutsche Botschafter in den USA, der sagt, wir müssen natürlich auch uns Gedanken machen, was will eigentlich Putin? Ihm nur zu drohen, dass wir ganz hart reagieren, wenn er einmarschiert, das alleine wird nicht reichen, sondern wir müssen sagen, was will er dann mit seinem Aufmarsch machen? Er will natürlich Zugeständnisse im Hinblick auf Sicherheit haben. Und das muss man einfach sehen. Natürlich, die NATO ist ringsherum von Russland inzwischen gut etabliert, sodass eigentlich Ukraine und Georgien noch die einzigen beiden Länder sind, die damals aufgefordert wurden wo dann Russland ja in Georgien noch einmal schädigt ist, wo damals aber auch schon Frau Merkel und Herr Macron gesagt haben, wir würden unsere Zustimmung nicht geben, die beiden in die NATO aufzunehmen. Das hat damals auch dazu geführt, dass Frau Merkel als eine wichtige Gesprächspartnerin von Putin bis zum Schluss als die wichtigste eigentlich wahrgenommen wurde. Und im Grunde kann man ja doch heute eine Zusicherung geben, dass man sagt, wir werden in Osteuropa keine Atomsprengköpfe stationieren, haben wir auch bisher nicht, dass man ihnen da die Sicherheit gibt. Natürlich müssen wir sagen, er muss auch seine Raketen natürlich weiter zurückziehen, also muss auf Gegenseitigkeit, aber dass man da eine auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und wir werden natürlich Ukraine und Georgien nicht verwirren können, wenn die einen Antrag stellen. Aber man könnte, und das sagt der Ischinger meines Erachtens mit Recht, man könnte zum Beispiel sagen, wir werden die Länder nicht auffordern, in die NATO zu kommen, sodass auch da man entgegenkommt, die Sicherheitsinteressen allerdings natürlich immer geben und nehmen, nur wenn Russland dann auch die Grenzen der Ukraine garantiert, seine Truppen abzieht, auch aus der Ostukraine abzieht. Das heißt, es ist hier ein Aushandeln. Aber man werden nichts erreichen nur mit Drohung. Wir werden auch Russland irgendwas anbieten müssen für ihr Sicherheitsbekenntnis.
Morgen wissen wir mehr. Morgen ist, also wenn du diesen Podcast hört, dann ist es schon eine Woche her. Aber morgen ist Olaf Scholz bei Wladimir Putin. Wir gucken wir mal. Harter Break, weil wir müssen jetzt zum konfrontativen Teil kommen. Denn die beiden Unternehmen, die sie vertreten, sind in unterschiedlichen Polen unterwegs. Ich spitze es mal zu. Bei ECE freut man sich, wenn die Menschen ins Einkaufszentrum gehen und einkaufen. Bei Otto freut man sich, wenn die Menschen nicht ins Einkaufszentrum gehen und sich was schicken lassen. Das ist so eine Markus-Lanz-Frage fast schon. Wer hat es im Moment leichter, Alexander?
Im Moment hat es der Onlinehandel leichter, das muss man ganz klar sagen, weil wenn man sozusagen maskiert sich ins Shoppingcenter begeben muss, an jeder Eingangstür dann im Zweifelsfall noch die Impfausweise zeigen muss, was pandemisch alles andere als sinnvoll ist, weil dadurch mehr Kontakte in diesen relativ menschenleeren Einrichtungen im Moment entstehen, als es sie ohnehin gegeben hätte. Also im Moment wird was relativ Unvernünftiges gemacht. Also in der Hinsicht kann man sagen, gut, dass wir so gut diversifiziert sind und es dem Onlinehandel zugutekommt. Umgekehrt, um sozusagen der Sache, weil ich auch immer dazu neige, die Dinge positiv zu sehen, dass das Glas eher halb voll ist. Ich glaube, es führt auch zu einem starken Umdenken beim stationären Handel und dass viele auch überlegen und sagen, komm, wir müssen mehr Omnichannel präsent sein und auch aus den Läden heraus liefern. Und das ist ein Modell, was viele jetzt auch für sich entdeckt haben während der Corona-Pandemie. Und wir haben ja gemeinsam ein Venture, Otto und ECE, Connected Commerce, wo wir dann gerade diesen Händlern auch die Möglichkeit zu geben, auf die Otto-Plattform zu geben. Gut, das zugegebenermaßen umsatzmäßig ist das noch insgesamt im Verhältnis zu Otto und ECE in den Anfangs Kinderschuhen steckt das noch, aber die ersten, die da mitmachen, die haben echt schon erstaunliche Ergebnisse und plötzlich, wenn sie sehen, dass ihre Produkte auf dieser Plattform sichtbar sind, kommen die zu ganz tollen Ergebnissen. Also ich glaube, da wird noch viel passieren und ich glaube, um richtig erfolgreich zu sein, muss das, glaube ich, noch stärker miteinander verschmelzen, weil viele der Stationären, die so ihr völlig separates Online-Programm gemacht haben, teilweise zwar ganz ordentliche Umsätze damit erzielen, das aber oft nicht profitabel abläuft. Also es ist also nicht zwei nebeneinander laufende Linien, sondern in der Verschmelzung liegt die Kunst, was IT-technisch und so und von der Digitalisierung her nicht ganz einfach ist.
Aber wie wird es denn künftig sein? Da geht man ins AEZ oder ins ETS, wie die Menschen gern sagen, und dann in 10 Jahren, dann kauft man da gar nichts mehr, dann guckt man nur und geht dann mit dem Handy und bestellt das Ganze und es wird nach Hause geliefert, man muss nichts mehr nach Hause tragen. Wie wird das, was ist die Vision von dem stationären Einzelhandel der Zukunft?
Ich glaube einfach, dass es mehreren Zwecken dient. Ich glaube nach wie vor, dass die Menschen kommen werden, weil viele einfach gerne in den Centern sind, kommen, miteinander kommunizieren, auch Produkte anfassen. Das ist jetzt natürlich erschwert im Moment mit den Masken, völlig klar. Auf der anderen Seite ist es wirklich, das merken wir auch in unserem eigenen Verhalten, es ist immer eine Frage der Optionen und manchmal brauchen wir etwas dringend und schnell oder wollen auch sicher sein, dass wir effizient shoppen und dann sozusagen auf einer großen Plattform suchen wir ein Produkt und entweder wird es da Möglichkeiten geben, glaube ich, in 10 Jahren Click und Collect sozusagen zu machen, dass wir so eine Art Google Around Me Funktion haben, wo wir dann, was weiß ich, roter Pullover eingeben, wenn wir einkaufen wollen. Und dann sehen wir nicht nur Angebote im Web, sondern gleichzeitig auch, wo wir das in den nächstgelegenen Geschäften kaufen können. Also ich bin mir ganz sicher, das wird gang und gäbe sein. Ich glaube einfach, dass wir selber, das sehen wir an unserem eigenen Einkaufsverhalten, auch versuchen wollen, alle Optionen wahrzunehmen. Und das wird die Kunst sein des Handels, sich auf diese ja deutlich gestiegenen Bedürfnisse des Kundens einzustellen.
Herr Otto, was ist eigentlich nachhaltiger, wenn alle Leute ins Einkaufszentrum fahren, um da selbst einzukaufen, oder wenn alle Leute zu Hause bleiben und sich die Sachen nach Hause liefern lassen?
Also es gibt ja mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die in der Tat sagen, dass der Onlinehandel umweltfreundlicher ist.
Tatsächlich.
Ja, und zwar, weil
also wir haben auch andere. Das sind sehr komplexe Modelle mit sehr vielen Input-Variablen.
Nein, es gibt drei oder vier Untersuchungen wirklich von Instituten, sogar von regierungsnahen Instituten, also von unterschiedlichen Instituten, die genau ausgewertet haben, wie letzten Endes die CO2-Belastung sind. Und der Vorteil ist ja, bei der Zustellung im Onlinehandel werden natürlich gleich 100, 150 Haushalte an einem Tag hinter einer die Ware zugestellt. Und dann wird genau untersucht, was ist, wenn ein Teil von ihnen dann mit dem Auto in die Stadt fahren, ein Teil, sagen wir, zu Fuß einkaufen gehen, ein Teil mit dem Fahrrad, ist also genau untersucht, wie es Bevölkerungsschnitt aussieht. Dann aber auch natürlich die Beleuchtung, Energie in den Läden, die gebraucht wird. Und zum Schluss kommt man eben, und das ist noch nicht mal der Bau der Läden drin, dann wird es noch schlecht aussehen, stationär. Aber wie gesagt, das und trotz Retouren sieht das also von der Seite aus, und das sind wie gesagt verschiedene Untersuchungen, dass der Onlinehandel, was man nicht denkt, auf Anhieb denkt man immer, die Zustellung, das ist doch alles so furchtbar umweltschädlich.
Aber das waren die 4 Stunden eingeplant, oder?
Also es sind Retouren natürlich auch.
Ja.
Also einschließlich Retouren. Also das sind schon saubere Untersuchungen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch im Onlinehandel Dinge genügend zu verbessern.
Ja.
So ist es nicht. Also umweltfreundlich sind wir weiter nicht. Nur jetzt fragst du ja nach dem Vergleich von beiden. Und für uns ist natürlich vor allen Dingen der Ansatz, dass wir sagen, ideal wäre, wenn die Kundin oder der Kunde die Pakete vom Katalogshop abholen, vom Parcel-Shop, weil wir da natürlich dann konzentriert liefern können.
Genau.
Das finde ich jeden Einzelnen. Das ist auch, was wir versuchen und was ja zum Teil auch stattfindet. Das ist, was wir verstärken wollen, sogar mit gewissen Anreizen, dann natürlich die Retouren zu reduzieren. Ist ein zweiter Punkt.
Wir reden von Retouren immer noch von 50% im Schnitt?
Nee. Das ist im Bekleidungsbereich.
Sind okay.
Sie bei 50% im Schnitt. Sie sind natürlich in anderen Bereichen, sind Sie bei 10-12%, okay. Wenn Sie Möbel.
Aber wir müssen jetzt mal Alexander da, das ist ja wirklich, wir müssen mal die anderen Studien uns auch angucken, weil ich kann mir auch vorstellen, also,
ich kenne gar keine andere Studie, komischerweise.
Ich hätte damit anfangen sollen. Also, jetzt logischer Menschenverstand erstmal. Es gibt jemanden, der liefert 150 Sachen aus an 150 Haushalte. Oder es gibt jemanden, der liefert diese 150 Sachen in ein Einkaufszentrum und Menschen kommen dahin. So, dann sind doch da auf jeden Fall schon mal, Alexander, jetzt kannst du gleich die Studie zitieren, wahrscheinlich 50% der Menschen, die mit dem ÖPNV angereist sind. Das heißt, da sind ja schon mal CO2-Belastung
genau,
weniger.
Und unserer idealen Welt kommen sie dann sogar mit dem Fahrrad und haben alles dann sozusagen
mit dem elektrischen Lastenfahrrad.
Shoppen dann immer nur gebündelt alle Produkte. Und im Moment stimmt das wahrscheinlich sogar während Covid, weil das kaum noch Leute zum Bummeln kommen, sondern alle ganz gezielt einkaufen, sodass im Moment wahrscheinlich die Statistiken mal besser sind und die werden umgenutzt. Und wobei ich ehrlicherweise das Online-Modell, also es gibt da durchaus, also will ich jetzt meinem Bruder widersprechen ihm total ungern. Also ich glaube, wenn das alles so hübsch gebündelt wäre, wie bei Otto, dann würde ich ihm ja noch zustimmen. Aber wenn ich immer sehe, was für Amazon-Pakete bei uns so ankommen, es ist dann nicht immer eins, was dann so, wo dann alle Bestellungen drin sind. Und es ist sozusagen, es stapelt sich, um es mal so zu sagen. Man braucht fast einen kleinen Amazon-Raum bei sich zu Hause. Und das ist in den USA, da investieren wir sehr stark in Wohngebäude. Und es ist tatsächlich so, dass diese Mailrooms, die haben sich in den letzten Jahren teilweise verdreifacht, weil das wirklich so ist, dass also eigentlich müsste man Amazon dort eine Miete abverlangen, weil dort sich so viel Papier stapelt. Also
wir reden jetzt vom irgendwie Mehrfamilienhaus und da gibt es einen eigenen großen Raum nur für die Anlieferung. Und was ist das noch? Was plant ihr, wenn ihr sowas plant für 30, 40 Wohnungen? Wie groß ist dann so ein Anlieferraum?
Also das ist in Amerika, da sind so Einheiten eher so ab 250
okay.
Wohnungen. Und das sind also wirklich schon ganz beachtliche Mail-Zentren, die da erforderlich sind. Einfach weil halt da man doch sieht, der Bereich wächst natürlich enorm.
Ne? Und das ist ja jetzt so eine Sache, das merkt man, du hast es gesagt, bei sich selber. Ich war vor der Pandemie jemand, der eigentlich dann zum Beispiel ins AEZ gegangen ist und eingekauft hat. So. Und ich habe mich irgendwie nie so richtig auf alles eingelassen. Boah, in der Zwischenzeit muss manchmal meine Frau sagen, wollen wir noch mal eigentlich irgendwann das Haus verlassen? So, weil man irgendwie, also Essen bestellen kannte man schon, aber jetzt kommt, es kommt ja alles. Also die armen Leute, was dann, der Wein kommt, die Waschmaschine kommt, die Klamotten für die Kinder kommen, es kommt irgendwie alles. Und ich frage mich, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber kommen wir noch mal wieder hoch aus dem Sofa, wenn das Ganze vorbei ist?
Doch, bestimmt. Also eins ist richtig, im Augenblick hat der Onlinehandel natürlich einen Auftrieb, ganz klar, durch Corona. Allerdings, um es ganz klar zu sagen, sind wir nicht froh, dass Geschäfte geschlossen haben. A, haben wir selbst auch stationäre Unternehmen in unserer Gruppe, ob es Manufaktum ist, ob es Witt ist mit 70 Stores und ob es Lascana ist mit Stores, ob es MyToys ist mit Stores. Also wir haben viele Unternehmen, die stationäre Häuser haben, die natürlich auch da entsprechende Umsatzausfälle hatten. Allerdings, alle unsere Unternehmen, die stationär sind, sind auch gleichzeitig online. Das heißt Multichannel. Und im Grunde ist da eigentlich auch die Zukunft drin. Die konnten im Wesentlichen eigentlich die Ausfälle durch die Schließung weitgehend über Zuwächse im Online-Bereich ausgleichen. Und da gibt es auch die Einzelhändler, die frühzeitig eben auch im Online-Handel investiert haben, die Multichannel sind, die sind auch gut weggekommen. Und viele, die sich weggeduckt haben und sagen, ach, geht schon an uns vorbei, ob das überhaupt was ist, die leiden natürlich einen Augenblick drunter. Aber wir haben eine ordentliche Entwicklung, dass jedem, glaube ich, klar geworden ist, Digitalisierung, Onlinehandel wird man nicht mehr auslöschen können. Das wird kommen, sodass in Augenblick die Bereitschaft, Interesse auch der Einzelhändler ist, so ist es verstärkt wahrzunehmen. Und das ist genau unser Joint Venture, was wir haben. Stock Square, nennen wir es, Joint Venture, ICE mit Otto, wo wir sagen, wir liefern die Software, dass die kleinen Einzelhändler dann ihre Stores auf die Otto-Plattform setzen können. Und wenn Aufträge kommen, dann kann der Kunde entscheiden, entweder, dass er den aus dem Laden geliefert haben will, oder dass er den selbst abholen will im Laden, oder dass er den im Laden reserviert haben möchte. Das heißt, gerade im Multichannel, da sehe ich überhaupt die großen Zukunftschancen. Das muss allerdings, dürfen nicht zwei getrennte Kanäle sein. Das muss ein Konzept sein. Und wenn der Kunde dann sagt, abends habe ich Zeit und guck mir mal an, einem Sportgeschäft, eine Outdoorjacke und sagt, naja, die möchte ich mal anprobieren, kriegt dann die Information, wo ist der nächste Store, lässt sich die Jacke reservieren, geht am nächsten Tag hin, probiert sie an, kauft sie dann. Das ist doch das, dass er, der Kunde selbst entscheiden kann, wann, wo und wie sie kaufen wollen. Und die Chancen sind da und die Einzelhändler, die deswegen heute Multichannel sind, sind deswegen auch sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Wie gesagt, die reinen Einzelhändler, die nur stationiert sind, haben teilweise dann wirklich natürlich Probleme.
Trotzdem ist lustig, so ein bisschen seid ihr Konkurrenten, oder? Nicht nur ein bisschen, also gibt's ja auch teilweise Streit über Studien.
Aber das sind schon, wir sind nach wie vor in diesem ganz großen Teich, sind wir dann immer noch zwei relativ kleine Fische.
Das stimmt. Ich kann man eigentlich sagen, dass...
Multichannel sind wir sogar zusammen, wie gesagt. Ja. Deswegen haben wir das Joint Venture, weil wir da sehen, dass wir gemeinsam da viel machen können.
Kann man sagen, dass eigentlich, wenn man sagen könnte, wenn ich zuspitze, dass ECE eigentlich im Moment gar nicht ein Handelsunternehmen überwiegend ist, sondern ein Immobilienunternehmen und Otto auch gar kein Handelsunternehmen mehr, sondern vor allen Dingen Softwarekonzern?
Also Software spielt bei uns natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Aber ich muss sagen, wenn die Produkte nicht stimmen und wenn die Präsentation nicht stimmt, dann können wir noch so viel Software haben, dann werden wir auch keine guten Umsätze machen. Also von der Seite sind natürlich schon die Angebote sowohl von der Qualität, vom Preis, zunehmend auch gerade das Thema Nachhaltigkeit. Wie sind sie produziert mit Umweltstandards, Sozialstandards? Das ist ein Thema, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist richtig, Software spielt heute bei uns natürlich eine ganz, ganz große Rolle.
Also im Prinzip ist man eigentlich auf dem Weg zu einer Plattform, sozusagen unsere, beziehungsweise in der realen Welt, Otto, in der virtuellen, wo halt sozusagen eine offene Plattform, wo eben auch andere anbieten können. Und das ist sozusagen toll, dass hier die Technologie bei Otto auch genutzt werden kann, um das und eben auch anderen eine Chance eröffnet. Und gut, so ist das Shopping Center ja auch, weil es ja nicht festgelegt ist auf einzelne Sortimente, sondern auch anderes möglich ist. Ich wünschte auch hier, wir hätten weniger Bürokratie, weil manchmal ist der Umbau so eines Ladens und einer Immobilie oft so wahnsinnig kostspielig aufgrund von Auflagen und Brandschutz, Fluchtwegen und Ähnlichem, der dazu führt, dass oft diese Umnutzungen schwierig sind. Oder zum Beispiel auch mal, das ist in den USA wird das häufig gemacht, dass sozusagen Büros oder Medical Offices dann reingehen in solche Shopping Center, weil für eine Arztpraxis ist es durchaus auch ein guter Standort. Ist bei uns nur mit unseren verschiedenen Richtlinien sozusagen, dass immer jedes Büro ein Fenster haben muss und so dann nicht immer einfach umzusetzen. Und das ist schon ein Punkt. Ich glaube, wenn man jetzt über Innenstadt-Wiederbelebung spricht, ich glaube, da muss man eigentlich also starten und auch über solche Themen. Und ich glaube, die Nummer eins Thema, was am meisten helfen wird, wäre Bürokratieabbau in dem Bereich. Weniger jetzt irgendwelche Fördertöpfe, weil das kennen wir, dann sitzen die Kommunen da und sagen, jetzt machen wir irgendein Volksfest, wie soll man das Geld jetzt irgendwie ausgeben oder eine Stadtverschönerung. Aber sehr viel ist nachher wirklich der Inhalt der einzelnen Läden da. Ne?
Dieses, also seit ich denken kann, erzählt mir jeder Politiker, wir müssen Bürokratie abbauen, aber gefühlt, ich sag mal, mein Gefühl ist, es ist nicht direkt weniger geworden. Und das kriegt man so. Ja, man kriegt das hier erst mit. Also ich weiß, als wir das erste Kind kriegten, meine Frau und ich, und dann irgendwie einen Antrag, ich weiß gar nicht, auf Elternzeit oder Elterngeld ausfüllen mussten. Und wir beide ehrlich gesagt haben, wir sind daran gescheitert. Ne? Aber das ist vielleicht ein eigener Podcast. Ich würde gern zum Ende, ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich liegen.
Aber vielleicht darf ich noch
bitte sag mal was dazu. Also ich muss kurz die Zeit wissen. Viertel nach, schätze ich. 20 nach 6, wir haben noch 10 Minuten ungefähr. Aber sag noch was.
Ja, und also dieses Thema ist wirklich eins der Zentralen, das uns auch bewegt, und unsere Neuinvestitionen in Immobilien fokussieren sich ja ganz stark auch auf andere Bereiche wie Hotel und Wohnen und Logistik. Aber es gibt in vielen der Bereiche halt eben ganz, ganz viele bürokratische Hürden. Es ist natürlich das ganze Thema Lärmschutz, der in Deutschland eine gigantische Rolle spielt in jeglicher Hinsicht. In Amerika bauen wir die Wohnungen für knapp die Hälfte des deutschen Niveaus insgesamt. Wow. Ist auch sehr viel Holzbauweise dort. Aber es ist ja nicht, dass das absolute sozusagen Hasardeure sind, sondern da gibt es natürlich auch strikte Brandschutzbestimmungen. Es wird eben nur anders gelöst. Und das ist bei uns halt ein ganz wesentlicher Aspekt. Ein anderer ist dieses serielle Bauen. Das ist natürlich schnell immer, sozusagen wird dann schnell von dem Stadtplaner verschrien und in eine Ecke gestellt nach dem Motto, jetzt entsteht das nächste Steils Hoop. Ist aber überhaupt nicht der Fall, denn hinter relativ typischen Wohnungsgrundrissen, die kann man sehr unterschiedlich verkleiden mit sehr unterschiedlichen Fassaden. Und da liegt eben eine Menge Chance, auch Kosten einzusparen und auch das Wohnungsbauziel von Olaf Scholz nachher zu realisieren. Und das wäre sozusagen so eine Bitte an die Politik, dass man auch darüber wirklich nachdenkt, muss alles immer anders sein und braucht man immer einen Architekturwettbewerb wirklich für jeden. Wenn das in der Hamburger Innenstadt in der Toplage an der Alster ist, kann ich es verstehen, aber muss es für das Wohnen in Wilhelmsburg dann wirklich sein oder wollen wir nicht schnell einfach nur gute Wohnungen dort schaffen?
Klingelt mein Handy gerade? Nein, es ist eins. Gehen Sie ruhig ran. Ich würde gern zum Schluss, man könnte ja stundenlang drüber reden, aber wir müssen ja hier auch zum Ende kommen, ein bisschen. Schade, aber ich würde über ein Thema noch gern sprechen, nämlich über Kultur. Das spielt ja bei den Ottos, wenn man das mal so sagen darf, eine große Rolle, bei vielen Unternehmern. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das Interesse bei Unternehmern, gerade bei erfolgreichen Unternehmern für Kunst und Kultur? Ist es, weil sie sich's leisten können? Ist es, weil es etwas ist, wo Profit keine Rolle spielt, sondern weil es nur ums Schöne geht? Ist es, weil es willkommene Ablenkung zu allem ist, was man sonst macht? Woher kommt das? Diese große Begeisterung gerade von Unternehmern für Kunst und Kultur.
Gut, ich würde sagen, es ist ja nicht nur Kunst und Kultur, es sind ja auch andere Themen. Also wenn ich bei uns sehe, geht es natürlich auch sehr stark, sagen wir, um Umwelt.
Klar.
Es geht um medizinischen Bereich. Es geht vor allem um Jugendprojekte.
Aber
Kultur ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Denn letzten Endes, Kultur prägt ja unsere Gesellschaft. Und eine Gesellschaft ohne Kultur oder mit einer sehr geringen Kulturveranstaltung Kulturmöglichkeiten, das hält eine Gesellschaft nicht zusammen, sondern Kultur ist irgendwo Spiegel der Gesellschaft. Und über die Kultur kann man durchaus auch kritische Themen lösen, einfacher vielleicht lösen, als es über Wirtschaft und Politik zu lösen ist. Man kann es den Menschen aufzeigen und man kann Wege finden, wie man zueinander kommt. Kultur verbindet eben auch. Und natürlich ist Kultur, wenn ich an Musik denke, ist natürlich etwas, wo die Menschen auch dann, würde ich mal, aufgehen können, entspannen können oder gute Bücher oder Kunst. Es ist einfach ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Und ich glaube, das geht auch Unternehmern so, dass sie sagen, diesen schönen Bestandteil des Lebens und diese wichtige Rolle, die Kultur auch in der Gesellschaft spielt, die wollen wir auch gerne unterstützen.
Also ich finde die Kulturförderung auch total wichtig. Und ich glaube, gerade mein Bruder ist ja sehr engagiert auf dem Feld der Musik. Man hat ja auch während Corona gesehen, wie therapierend Musik wirken kann, wie zum Beispiel diese Corona-Konzerte, die stattgefunden haben, oder zum Beispiel auch als Therapie sozusagen für viele Kinder, die nachher zu Hause waren. Das hat ganz vielen eine ganze Menge Halt gegeben. Und ich glaube, das ist genauso, dass viele sich jetzt freuen, wieder in die Museen gehen zu können. Also mich persönlich ist es schon so, diese Interesse an Geschichte. Also ich habe ich schaue gerne natürlich in die Zukunft, aber ich schaue auch sehr, sehr gerne in die Vergangenheit. Das ist für mich auch sehr viel Geschichte. Und das ist natürlich auch total spannend zu sehen, wie ist sozusagen die Kultur und die kulturellen Errungenschaften, ob das jetzt alte Bilder sind oder Münzen oder ähnliches, sind natürlich ein Spiegel ihrer Zeit. Und darüber lernt man eine ganze Menge, wie die Menschen gelebt haben. Und man nimmt auch so einiges für die Zukunft mit.
Also bei dir ist es ja insbesondere die bildende Kunst, kann man sagen. Deine Frau und du, ihr stützt sehr stark die Kunsthalle. Wie bist du dazu gekommen? Schon als junger Mensch?
Ja, also mich hat es eigentlich immer interessiert. Mein Vater war auch ein großer Kunstliebhaber, aber eher so mit dem Fokus Expressionismus. Und mich haben eigentlich immer die alten Meister sehr gereizt. Ich habe an der Uni einen richtig tollen Kurs belegt von so einem Professor für 17. Jahrhundert holländische Kunst. Und danach war ich also richtig leidenschaftlich und musste so ziemlich jedes Museum besuchen. Und in der Hinsicht habe ich mich dann auch begonnen, immer mehr für Museen zu interessieren. Und natürlich auch, was macht ein gutes Museum aus? Und man muss generell ja sagen, es ist schon, also ich gehe wahnsinnig gerne ins Museum, aber oft sind Besucherzahlen rückläufig. Und es ist schon eine gewisse Herausforderung, wie schafft man als Museum auch Zukunftsanforderungen gerecht zu werden? Wie macht man es interessant auch für junge Menschen? Und das ist so eine Frage, die einen da nicht losgelassen hat. Und das spielt da auch eine Rolle bei der Förderung, der Renovierung der Kunsthalle. Ich mache im Moment ein ähnliches Projekt in Schwerin. Und das ist ganz Thema, was da ganz stark im Fokus ist. Und das ist nicht ganz einfach, so ein Museum richtig lebendig zu machen.
Kultur, Unternehmenskultur, wichtig bei Otto wie bei ECE. Da hat es jetzt auch wahrscheinlich, ich verbessere mich, du verbesserst mich, den größten Bruch durch die Pandemie gegeben. Da hat sich einiges verändert, Stichwort Homeoffice. Ich glaube, beide Unternehmen sind da sehr, sehr offen gewesen und über große Teile haben die meisten, die das wollten, bis heute wahrscheinlich im Homeoffice gearbeitet.
Ja, absolut. Also teilweise waren wir aufgefordert, das zu tun, aber ich glaube, uns beiden war es wichtig, eine ganz große Offenheit zu schaffen, dass das der Mitarbeiter immer mehr die Wahl hat. Und wir sehen das natürlich auch jetzt, wo wir aus der Pandemie rauskommen, dass es nicht mehr zurückkehren wird zum Alten
sozusagen. Die Leute kommen nicht zurück, oder?
Die Menschen kommen nicht zurück. Und wir müssen jetzt auch gerade in einem knappen Arbeitsmarkt schauen, dass wir den Mitarbeitern auch gerecht werden. Aber es muss natürlich auch der jeweiligen Arbeit entsprechen. Und es ist natürlich unterschiedlich für jemand, der in der Buchhaltung arbeitet, wie für jemand, der am Empfang arbeitet. Da ist natürlich das Thema
Empfang Präsenz. Empfang ist Homeoffice schwierig gerade.
Das ist sehr, sehr schwierig. Was auch schön ist, dort Menschen zu haben. Und aber wir werden uns darauf weiter einstellen müssen. Und ich glaube, wir beide Unternehmen haben einen wahnsinnigen Fokus auf Kultur und eine ganz tolle Entwicklung gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, für uns beide war es total wichtig, das auch weiterhin in diese Identifikation auch während Corona aufrecht zu halten. Trotzdem muss man sagen, es ist schon so ein Thema für einige, die dann weniger präsent zeigen, weniger auch mit den Kollegen zusammen sind. Das ist oft die Motivation Nummer eins und oft das, was die meisten zusammenhält und die Bindung zum Unternehmen schafft. dass das doch eine Herausforderung ist. Und also da werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Monaten stärker gefragt sein, einfach um diese Mitarbeiterloyalität aufrechtzuerhalten.
Wie macht man das? Fragt man jetzt die Mitarbeiter, wie wollt ihr arbeiten und baut entsprechend um künftig?
Ja, das ist vollkommen richtig. Da muss man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst aufsprechen. Also wir hatten bereits vor Corona schon etwa 20-30% Homeoffice-Anteil. Wir haben dadurch eben die Technik gehabt und auch die Schulungen gehabt, sodass für uns deswegen jetzt der Übergang auf 95% Homeoffice.
Das war der 95% Homeoffice? Wow.
Haben wir im Augenblick auch nach wie vor noch.
Weil wir erinnern immer daran, die Behörden in Hamburg schaffen gerade mal, also das sind die, die von uns verlangen, dass wir Homeoffice machen. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber die schaffen so 50%.
Ja, ne? Nein, wir sind bei 95%, also zumindest in den Verwaltungsbereichen, ja. Natürlich nicht in Auslieferungslagern, klar. Aber in Verwaltungsbereichen. Und das klappt auch bei uns, hat das wirklich relativ reibungslos geklappt, dass wir eben doch alle Funktionen auch dann weiter so betreiben konnten, weil wir, wie gesagt, eben schon darauf vorbereitet waren. Wir gehen davon aus, dass nach Corona wir sicherlich einen höheren Homeoffice-Anteil behalten werden. Wir gehen davon aus, dass wir so 40-50% auch nach Corona haben werden.
Heißt 50% der Leute arbeiten komplett zu Hause?
Nein, nicht komplett zu Hause, sondern der gesamten Arbeitszeit wird rund 40-50% zu Hause verbracht.
Okay.
Das heißt, wir stellen das den Bereichen frei, selbst, dass die Führungskraft mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern selbst die Lösung für die Bereiche erarbeitet, weil die sehr unterschiedlich sind. Ein IT-Bereich wird sehr viel stärker, einen sehr viel höheren Anteil Homeoffice haben, als einmal ein Einkaufsbereich, der Produkte sehen muss und anschauen muss. Nein, das kann Regel sein, dass man sagt, beispielsweise, dass man montags oder freitags Homeoffice macht. Das kann Regel sein, dass man zum Beispiel, was bei Frauen bei uns sehr schätzen, die sagen zum Beispiel, gerade wenn sie Kinder haben, wir gehen dann lieber, sagen wir mal, um 14 Uhr nach Hause, können wir unsere Kinder von der Kita abholen, essen zusammen, auch Abendbrot bringen sie ins Bett und arbeiten dann noch 2-3 Stunden anschließend im Homeoffice. Das heißt, man kann sich die Zeit besser einteilen. Muss jeder Bereich für sich selbst regeln. Wichtig ist nur, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Anteil der Präsenz, weil für die Unternehmenskultur ist das wichtig, dass man sich sieht. Außerdem stellen wir auch fest, die Mitarbeiter und Mitarbeiter wollen sich auch mal wieder miteinander sprechen, einen Kaffee zusammen trinken, die Gespräche am Rande, ob es beim Mittagessen oder mal in der Pause, sind eben auch wichtige Bestandteile, um eine Kultur, eine Unternehmenskultur auch zu pflegen, zu erhalten. Und Kreativprozesse, wo es darum geht, dann mal einfach zu diskutieren und mal ganz offen miteinander zu sprechen. Das ist natürlich über Videokonferenz mühselig, wenn man die Hand heben muss und dann kommt der eine ran und dann kommt der andere. Sondern da muss man diskutieren, muss man den anderen anschauen können. Da muss man sofort eine Widerrede machen können, damit es ein lebendiges Brainstorming wird. Das kann man auch nur in Präsenz machen. Also die richtige Mischung wird es hinterher sein.
Alexander, bei euch Homeoffice-Quote im Moment und künftig?
Also bei uns war es genauso in der Verwaltung und gut, natürlich in den Centern geht das dann natürlich nicht, weil wir da präsent sein müssen. Also eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Bild. Und zukünftig wollen wir es auch unseren Mitarbeitern weitgehend offenstellen, da wo es möglich ist. Und es hat tatsächlich, sind wir dabei, gerade unsere Bürowelt ein bisschen umzugestalten. Und
man braucht weniger Fläche, oder?
Man braucht weniger Fläche.
Ist das dann, weil ich erlebe manchmal in diesem Podcast Unternehmer, Manager, die dann sagen, die müssen jetzt wieder zurückkommen, weil ich sehe die gar nicht mehr. Und was machen die denn eigentlich? Und nicht, dass die ganze Zeit nur in ihrem Garten sitzen und du lachst. So. Und dann denke ich so, aber gucken Sie mal, irgendwie, dafür können Sie doch die Hälfte der Bürofläche vielleicht abmieten oder brauchen Sie gar nicht mehr. Trotzdem. Also das ist so, dieser Phantomschmerz ist bei dir jetzt nicht da, dass du denkst, man muss mal zu Hause fahren. Nee. Was macht der Vogt eigentlich zu Hause den ganzen Tag irgendwie, ne? So, das weiß man ja nicht. Man
darf ja auch nie vergessen, letztendlich sind wir als Unternehmen ja auch immer wieder vergleichbar und auch im Wettbewerb um die Menschen, die bei uns arbeiten. Und deshalb muss man schon sehr genau beobachten, aber umgekehrt natürlich auch beobachten, was ist sinnvoll und wo werden vielleicht auch noch Grenzen mal überschritten.
Und Vertrauen zeigen wahrscheinlich.
Also Vertrauen zeigen.
Homeoffice ist ein Vertrauensbeweis.
Und auch mal schauen, wie kann man sozusagen und da, sozusagen, dass die Vorgesetzten mit ihren Mitarbeitern das besprechen und ausarbeiten. Und ehrlich gesagt funktioniert das, ich würde mal sagen, in 95% der Fälle fantastisch. Und hier und da muss man dann mal als Mediator irgendwie eingreifen, wenn es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber wir haben das geschafft, ohne großartige Regeln einzuführen, was echt klasse war. Also die Leute können sich sehr gut selbst
organisieren. Aber es gibt doch eine Betriebsvereinbarung, gibt es hoffentlich bei sonst. Und zweifle ich an der deutschen Bürokratie. Habt ihr eine Betriebsvereinbarung zu Homeoffice?
Natürlich. Das haben wir nicht.
Siehst du? Sehr gut.
Also ich glaube auch, das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Und im Grunde ist das eine Frage der Unternehmenskultur, dass man Vertrauen einfach hat. Ja. Und das baut man natürlich nicht jetzt erst, wenn man anfängt zur Corona-Zeit, sondern das ist natürlich eine Entwicklung, die man über viele Jahre aufgebaut hat, dass man vertrauen kann. Und wie gesagt, da wir auch schon vorher 20-30% Homeoffice-Anteil hatten, war das schon gang und gäbe. Trotzdem muss man sagen, für Führungskräfte ist es natürlich schon schwieriger, im Homeoffice dann zu kommunizieren und seine Führungsaufgaben wahrzunehmen. Da muss man auch umlernen, muss mit anderen Techniken auch arbeiten. Aber das hat sich im Grunde gut eingespielt. Also von der Seite, glaube ich, wird es eine gute Kombination sein. Und das ist richtig. Man wird weniger Bürofläche benötigen. Wir sind auch dabei, im Augenblick erstmal unsere ganzen Büroausbaupläne zu überarbeiten, wie weit die überhaupt noch stimmig sind. Wir werden bei weitem nicht mehr die Büroflächen brauchen. Das wird sich sicherlich auch am Büromarkt insgesamt niederschlagen. Aber es gibt auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Gerade wenn wir über Belebung der Innenstädte denken, wird auch prima, wenn in den verkehrsberuhigten Zonen dann die obersten Stockwerke wieder Wohnungen sind.
Natürlich.
Und die Menschen dort wohnen, haben einen kurzen Weg und treffen sich, das ist, was ich immer sage, italienische Piazza. Ja. So muss es werden. Man trinkt Cappuccino, kauft was ein, klönt mit den Nachbarn. Das ist doch, was sich in Städte beleben. Und das sollten wir schauen, dass auch wieder mehr Wohnmöglichkeiten in den Städten hineinkommen.
Sehr gut. Letzte Frage, wirklich. Wenn alle Ottos mal zu einem großen Familienfest zusammenkommen, wie viel sind das jetzt?
Also beim 95. Geburtstag meines Vaters,
ja,
da hatte ich die freundliche Aufgabe, mal alle einzuladen. Wobei bei uns, wir kommen ja ursprünglich, meine Eltern aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, also praktisch aus den neuen Bundesländern. Und da sind natürlich auch eine ganze Reihe, die dort noch leben, die auch zur DDR-Zeit dort gelebt haben. Also wie gesagt, so die Tanten und die wichtigsten Cousinen, die kannte ich natürlich noch, aber deren Kinder teilweise kannte ich auch gar nicht mehr. Also das war schon teilweise wirklich mal ganz interessant, mal alle wieder zusammenzuholen. Da waren wir so 90 Mitglieder, okay, wow, waren wir da. Also wie gesagt, mit Kinder, Kindeskinder und Ehepartner und alle zusammen.
Also werden es jetzt eher über die 100 sein wahrscheinlich in der Zwischenzeit, ne?
Nun sind auch einige gestorben natürlich von der älteren Generation. Aber ich gehe mal davon aus, allerdings bei unserer Geburtenquote geht das wahrscheinlich auch eher zurück, als dass es steigt, ne?
Und man muss ja sagen, und die Ottos, die Gene, Werner Otto ist 102. Ich war eingeladen auf der Trauerfeier, wo dann Bischof Huber gesagt hat, das ist irgendwie eine komische Trauerfeier, weil eigentlich gibt's eigentlich nichts, worüber wir trauen können. Der Werner Otto ist 102 geworden, der hat ein tolles Leben, der hat eine großartige Familie, dem ist es immer gut gegangen. Also das war eine Trauerfeier, die mir in Erinnerung bleibt. Also die Gene bei den Ottos sind auch noch gut. Ich danke recht herzlich. Ich glaube, es ist vielleicht ein kleiner Applaus hier von können alle. Eine große Freude. Sie können das alles nachlesen, wie gesagt. Heute eine Woche, nicht alles. Wer schreibt das eigentlich alles auf? Ach so, ich, ja. Und eigentlich ist das so der Moment, wo man Schluss machen müsste mit so einem Podcast. Aber es geht nicht. Ich versuche es weiter. In der nächsten Folge für die Podcast-Hörer ist nur einer zu Gast, aber den kennen auch viele. Das ist Giovanni Di Lorenzo. Und das ist nicht hier im Élysée. Ich hoffe, dass wir bald wieder im Élysée diese Reihe fortsetzen können mit Entscheidertreffen Haider. Ein komischer Titel, aber hat mit meinem Nachnamen zu tun. Live, weil solche Gespräche sind das Besondere und das ist immer toll, wenn dann viele Menschen dabei sind. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, man kann es ja gar nicht mehr hören fast, aber ich sage es trotzdem nochmal, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie dem Abendblatt verbunden und übernächste Woche dann die Studien zum Thema Nachhaltigkeit gegeneinander. Vielen, vielen Dank und insbesondere vielen Dank an Michael Otto und Alexander Otto.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.